ARD.
Hallo, guten Tag. Mein Name ist Christian Thees und ich gehe durchs Leben mit offenen Ohren und einem Haufen Fragen. Und in diesem Podcast lade ich Menschen ein, die mich faszinieren, weil sie Dinge erlebt, gedacht oder getan haben, über die ich unbedingt mehr wissen will. In der Vergangenheit waren das zum Beispiel Schauspieler Hans Siegel oder der Segler Boris Herrmann oder aber auch Tamara Schwab, 31 Jahre alt, die ein neues Herz bekommen hat.
Ich habe nie auf den Tod eines Menschen gewartet, sondern ich habe immer darauf gewartet, dass ein Mensch vor seinem Tod eine Entscheidung getroffen hat. Die Entscheidung, dass sein Herz weiterleben darf.
In dieser Folge freue ich mich auf einen ganz besonderen Menschen. Es ist Janis McDavid.
Talk mit Thees.
Und ich habe in der Pubertät, hat sich so bei mir dieser Satz eingeprägt, ich habe zwar keine Arme und Beine, aber dafür vier Eltern und ich weiß gar nicht, was anstrengender ist. Das Realistische hat mich im Leben nie interessiert. Hätte ich mich immer nur ans Realistische gehalten, dann wäre ich bei weitem nicht da, wo ich heute bin. Dann war der Moment, der war nämlich sehr spannend, weil dann fiel denen also die Kinnlade runter und dann hieß es erstmal, nee, das geht nicht. Ja. Dann habe ich gesagt, wieso geht das nicht? Ich brauche einen Grund, ich brauche ein Argument. Ja? Und dann hieß es, ja, du hast ja keine Arme und Beine. Dann habe ich gesagt, das ist ja kein Argument. Alle anderen, die nicht Männer auf dem körperlichen Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit sind, für die funktioniert die Welt an ganz vielen Stellen eben schon mal nicht. Aber manchmal erlebe ich so Menschen, die haben dann was vor und dann denken die aber sofort, oh Gott, aber du hast ja keine Arme und Beine, das geht ja nicht. Und ich habe erstmal was vor und habe erstmal Bock. Ich glaube fest daran, dass wir anders, dass wir aufmerksamer leben würden, wenn wir diesen Gedanken hätten, ja, vielleicht sitzt du morgen im Rollstuhl neben mir.
Janis McDavid ist Inklusionsvorreiter. Er selber ist ohne Arme und Beine auf die Welt gekommen. Und er ist in jeder Beziehung ein beeindruckender Mensch. Nicht nur für all das, was er hinbekommt ohne Arme und Beine. Darüber staunen ja die meisten erst einmal. Das ist für ihn allerdings völlig normal und gar nicht der Rede wert. So ist er halt aufgewachsen. So hat er Dinge gelernt. Das wurde mir schon vor einiger Zeit klar, als ich mit dem Weltklasse-Hornisten Felix Klieser gesprochen habe, der ohne Arme auf die Welt gekommen ist. Er ist einer der besten Hornisten der Welt und spielt mit den großen Orchestern zusammen. Er hat es halt von Anfang an gelernt, gewisse Dinge einfach mit den Füßen zu machen. Das ist für ihn nicht das große Thema. Ich habe ihn damals kennengelernt, auch das ein total spannender Podcast, als jemanden, der keine Probleme kennt. Also keine wirklichen Probleme. Er ist ein absoluter Experte im Finden von Lösungen, da wo viele von uns schon lange nicht mehr weiter wissen. Nein, Janis McDavid ist deshalb bemerkenswert, weil er sagt, es gibt nichts, was ich nicht tun kann. Und er zeigt es ja. So hat er zum Beispiel eine Rennlizenz gemacht. Janis selber hält oft Vorträge zu diesem Thema Inklusion. Und es ist ein Thema, das muss in die Mitte der Gesellschaft und nicht an den Rand. Das habe ich selbst gemerkt, denn jemanden ohne Arme und Beine zu sehen, ist erstmal ein sehr ungewöhnliches Bild. Nun hatte ich mich aber vorbereitet, hatte schon ein, zwei kleine Filmchen gesehen über ihn und habe direkt gemerkt, was für ein toller Gesprächspartner und auch Redner er ist. Und als Janis dann zu mir kam, um diesen Podcast aufzuzeichnen, da erschien es mir schon als das Normalste auf der Welt. Das war eine tolle Erkenntnis und ich habe gemerkt, dass wir Sichtbarkeit brauchen. Wir müssen Menschen mit Behinderungen zeigen, wir müssen ihnen begegnen, mit ihnen sprechen, sodass das viel schneller zur Normalität wird, als man vielleicht zunächst vermutet. Und das ist so wichtig, damit es diesen Begriff normal gar nicht mehr gibt, sodass letztendlich alles normal wird. Auch ein Begriff, über den wir gesprochen haben, in diesem sehr lebendigen, menschlichen Gespräch. Wir haben uns in Berlin getroffen, die Stadt, in der er sich meistens aufhält. Janis kam mit dem Auto, ich konnte ihn schon vor dem Gebäude begrüßen. Dann sind wir zusammen in die Tiefgarage. Ein Auto, das für seine Bedürfnisse umgebaut ist. Er kann alles mit einer Art Joystick bedienen. Er hat ja so einen Reststumpf auf der rechten Seite, der so relativ spitz nach unten zuläuft. Und du merkst, dieses Auto sind seine Beine. Wenn er dann parkt, dann wuchtet er sich in den Rollstuhl, der hinten drin ist im Auto. Per Joystick kann er auch die kleine Rampe bedienen, die den Rollstuhl dann herunterfährt. Es geht alles per Knopfdruck für ihn. Und dann wundert es auch nicht mehr, dass er sogar eine Rennlizenz gemacht hat. Ich war ja gut vorbereitet, aber Mit einer Sache hatte mich der gleich zu Anfang des Gesprächs dennoch überrascht, von der ich nichts wusste. Etwas, das dir gleich zeigt, der kann alles machen, auch wenn er keine Arme und Beine hat. Ihr werdet merken, man hört ihm unglaublich gerne zu. Ich verspreche euch, auch ihr werdet ganz entscheidende Dinge aus diesem Gespräch mitnehmen und vielleicht das Thema Inklusion etwas bewusster wahrnehmen als vorher. Und auf schönere Art und Weise kann man das gar nicht tun. Viel Spaß mit einem, der sehr humorvoll und inspirierend ist. Janis McDavid.
Ein Podcast von SWR3.
Schön, dass du da bist hier.
Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich riesig, dass ich da sein darf und bin sehr gespannt.
Oder? Also, wird das heute ein guter Tag?
Ja, mit Sicherheit. Obwohl meine Haare nicht sitzen. Ne? Also das ist ja immer für mich so der Maßstab sozusagen, ne? Nachdem ich das weiß. Aber ich muss das ein bisschen korrigieren, weil ja, ich habe diesen Satz irgendwann mal geprägt, da habe ich aber noch kein Schwimmtraining gehabt. Und jetzt gehe ich ständig zum Schwimmtraining und ganz ehrlich, also da jedes Mal nach dem Schwimmtraining mir die Haare zu machen, erstens kann ich selber nicht so richtig gut und zweitens, dann wäre ich also nur noch mit Haare machen beschäftigt. Jetzt bin ich immer nur mit An- und Ausziehen beschäftigt. Also ich gehe manchmal zweimal, so wie heute, zweimal am Tag schwimmen, ja. Und da bin ich ja dann nur noch mit Haare beschäftigt. Deswegen habe ich jetzt eine schöne Basecap aufgesetzt.
Warst du jetzt schon schwimmen?
Ich war heute Morgen schon schwimmen. Alter, und wenn wir hier fertig sind mit der Aufzeichnung, ja, dann fahre ich von hier aus direkt wieder zum Schwimmbad.
Also danke, dass du dein Leistungstraining unterbrichst.
Sehr gerne.
Okay, wann bist du auf das Schwimmen gekommen?
Ich bin auf das Schwimmen gekommen vor jetzt gut einem Jahr.
Oho.
Ja, und ich muss dazu sagen, ich hatte vorher panische Angst vor Wasser, wegen zwei traumatischer Erlebnisse in meiner Kindheit. Ich wäre einmal fast ertrunken und irgendwie lange Geschichte und so weiter und so fort. Zum Glück nur fast, sonst säßen wir jetzt nämlich hier und könnten uns nicht unterhalten.
Kann ich nachvollziehen.
Und dann nochmal einen Schwimmunterricht mit einer Nachhilfelehrerin, der aber auch in einer Vollkatastrophe dann geendet ist und so weiter. Oh. Und dann war das Thema Wasser für mich eigentlich beendet. So. Und dann habe ich aber vor einem Jahr die Stiftung Deutschland schwimmt, mit der Stiftungsmanagerin Sabine Kurz kennengelernt und die hat mir von ihrem Konzept erzählt oder von dem Konzept dieser Stiftung vom Alexander Galitz, das ist der Stifter. Der hat es eben geschafft, Menschen, die traumatische Erlebnisse haben, denen sozusagen die Freude am Wasser wieder nahe zu bringen. Und das hat bei mir also so gut funktioniert, dass ich jetzt kaum noch aus dem Wasser wieder rauszukriegen bin.
Du wolltest auch die Herausforderung dann?
Ich wollte die Herausforderung. Ja, das ist dann ehrlich gesagt, ich habe das alles so gar nicht geplant. Ne? Ich dachte mir, okay, also es ist ja gut, wenn man vielleicht eine Angst, die man hat, mal überwindet, ne? Und sozusagen irgendwie im Wasser sich einigermaßen frei fühlen kann. Ja. Und dann dachte ich so für mich persönlich, naja, es ist ja irgendwie auch gut, privat dann mal Sport zu machen. Ne? Dann gehst du vielleicht einmal die Woche, gehst du mal zum Schwimmtraining oder so, ne? Man muss ja auch ans Alter denken.
Und also all diese Dinge. Schwimmen ist gesund. Schwimmen ist immer das Gesundeste, was einem
gesund
empfohlen wird.
Ist einer der gesündesten Sportarten, die man eben auch treiben kann und regt auch das Gehirn sehr gut an. Also da habe ich da irgendwann auch eine Studie dazu gelesen, das wäre alles top. Ja? Und dann dachte ich so, gut, dann gehst du so ein, zweimal die Woche schwimmen. Ne? Das war für mich so der Plan. Naja, jetzt gehe ich 6 bis 8 Mal die Woche schwimmen. Das ist ziemlich explodiert.
Aber wirklich, aber es ist schon extrem.
Ja, weil der Leistungstrainer fürs Paraschwimmen Bayern, der hat davon Wind gekriegt und der hat mir also ein Floh ins Ohr gesetzt und hat gesagt, nee, du musst hier Wettkämpfe schwimmen und wir machen das alles richtig und so weiter und so fort. Wir melden dich an, so Klassifizierung, dann haben wir da ganz schnell eine Klassifizierung gemacht und so weiter, ne? Der ganze Bums und das hat mich alles so überrollt, diese Welle, dass ich erst so ein bisschen im Nachhinein festgestellt habe, Mensch, jetzt bist du irgendwie doch im Leistungssport angekommen.
Ziel Olympia vor den Augen. Also Paralympische Spiele.
Damit
wo sind die nächsten?
Die nächsten sind in LA, 28. Und das habe ich natürlich schon gecheckt.
Ja, und wäre das was?
Klar, ich meine, ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, ich habe da keinen Bock drauf, ja. Gleichzeitig muss ich sagen, ich kenne mich ja so ein bisschen jetzt nur auch mit Mentaltraining aus, ne? Sich hohe Ziele zu setzen ist sehr klug und sehr richtig, aber wenn die Ziele zu hoch sind, ist vielleicht auch nicht so klug und ich bin mir bei Olympia, bin ich mir nicht sicher, ist es zu hoch oder nicht. Aber du, wenn meine Trainer sagen, ich habe da irgendwie die Chance, international mich mal blicken zu lassen, sagen wir mal Europameisterschaft, Weltmeisterschaft oder sowas, dann wäre das natürlich mega.
Hast du deutsche Meisterschaften schon geschwommen?
Deutsche Meisterschaften sind jetzt im Juni, Ende Juni, 19. bis 22. Juni.
Mit dir?
Mit mir. Ich werde eine Strecke werde ich schwimmen. Meine aktuell Lieblingsstrecke, 50 Brust, in der ich jetzt am Samstag tatsächlich auch den deutschen Rekord geknackt habe.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch, ich bin jetzt deutschen Rekord geschwommen.
Wir haben den deutschen Rekordhalter hier.
Genau, das ist noch ganz frisch, die Information. Ich habe sie erst heute veröffentlicht. Also jetzt heute am Tag unserer Aufzeichnung ging das erst über meine Kanäle, weil ich es erstmal noch verarbeiten musste. Das ist schon am Samstag passiert. Aber weißt du, manchmal braucht man ja dann ein bisschen Zeit, sich zu sortieren und so. Ja. Und heute habe ich es veröffentlicht und genau.
Cool. Ja. Du schwimmst Brust. Kannst du auch Kraul? Also ist das für dich von der Technik her auch unterschiedlich? Gibt es auch Kraul bei dir?
Ja, Kraul ist ja im Grunde genommen eigentlich Freistil. Ne? Das ist natürlich bei euch dann diese klassische Kraulbewegung, die ihr macht. Absolut. Die mache ich nicht. Aber ich habe natürlich auch einen Freistil, den ich auch schwimmen kann. Wobei wir den im Moment noch verfeinern. Das ist bislang noch nicht meine beste Strecke. Hat allerdings, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, diejenigen, die sich mit Parasport auskennen, die wissen, dass ich habe eine unterschiedliche Klassifizierung. Je nachdem, ob ich Brust oder Freistil oder Rücken schwimme.
Ja.
Und in Brust bin ich eben in der niedrigsten Startklasse.
Okay.
Das heißt, in der, wo die mit den schwerwiegendsten Behinderungen in Anführungsstrichen sind. Deswegen ist das so eine coole Strecke für mich. Und in Freistil in den Rücken bin ich in Startklasse 2. Das heißt, die Strecken sind zwar trotzdem auch cool. Ich schwimme da auch ähnlich schnell, wenn nicht sogar bei Freistil ein bisschen schneller. Aber dadurch, dass ich in einer anderen Klasse bin, bin ich da eben nicht im Verhältnis nicht so gut.
Stärkere Konkurrenz.
Stärkere Konkurrenz, genau.
Okay. Ja, hör mal, total spannend, das mit dem Schwimmen. Und dann noch aber 6 bis 8 Mal die Woche. Okay,
ja.
Wir haben eine Leistungssport.
Jetzt
wäre
ein bisschen abgeschwimmen vom jeden Thema. Fall. Aber jedenfalls,
ja, du, das Leben ist das Thema.
Das Leben ist das Thema, das
weißt
ist auch gut.
Das ist das Thema. Die Haare, hast du gesagt, sind immer ein bisschen entscheidend dafür, wird der Tag gut oder nicht. Auf der anderen Seite sieht man dich permanent mit einer Kappe oder erst seitdem du schwimmst. Nee, du liebst
Kappen.
Ja,
jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, meine Tage sind immer schlecht, aber ich liebe Kappen auch, ehrlich gesagt. Ich habe da auch so einen Hau weg. Also ich habe da eine große Sammlung auch. Und,
wie viel?
150 Stück.
Das ist aber echt viel.
Ich habe 150 Basecaps. Ja, du, das muss ja zu jedem T-Shirt, muss ja die richtige Kappe und zu der Hose und das muss ja alles miteinander stimmen.
Du bist ja noch so ein Fashionista.
Ich bin übelst eitel. Das ist ganz furchtbar.
Lieblingskappe ist welche?
Nee, habe ich nicht.
Nein,
weil das kommt wirklich, also wenn ich jetzt dieses T-Shirt, da kann ich ja nicht jede Kappe so antragen.
Extrem
jetzt habe ich
bunt.
Ein extrem
das sieht aus ein bisschen
knallig,
wie in der Disco. Wie bunte
ja, so ein bisschen
Lichter.
So auf LSD, ne?
So ist
das T-Shirt,
sieht das
da bin ich
aus.
Auf LSD. Und da passt natürlich jetzt nicht jede Kappe dazu.
Dazu eine schwarze Kappe.
Genau.
So, Janis, schön, dass wir dich ein bisschen kennenlernen noch dürfen. Du kommst aus Bochum, also da bist du sonst auch zu Hause. Wohnst aber auch parallel. Ich habe in Bochum noch bei deinen Eltern.
Genau.
Und hier.
Ja, wobei bei meinen Eltern ist so eine, also bei meinen Eltern im Haus. Ich habe eine eigene Wohnung.
Ja, das meine ich auch. Ja,
ich bin schon ausgezogen.
Das ist eine Villa, das ist ein Schloss.
Ja, so ungefähr. Unser kleines Schloss. Genau, ich komme ursprünglich aus Bochum, lebe jetzt aber auch in Berlin zur Hälfte oder wie auch immer. Zu wie viel Prozent weiß ich gar nicht. Und eigentlich lebe ich irgendwie auch in meinem Auto.
Ach, stimmt. Mit dem du ja.
Und im Schwimmbad neuerdings.
Auch gekommen bist.
Vielleicht sollte ich mir eine Isomatte im Schwimmbad ausrollen.
Falls nur, also du hast eine WG in Berlin, ne?
Genau, in Berlin
was
bin ich
das
mit
alte
Freunden
Kumpels
zusammen.
Aus dem Studium oder was?
Nee, nicht aus dem Studium. Wir haben uns hier in Berliner Zusammenhängen kennengelernt, tatsächlich mal bei einer so einer Art Jugendfreizeit irgendwie, wo ich damals nach Berlin bin. Berlin hat mich schon immer fasziniert, muss ich gestehen. Also das war für mich, hat Berlin schon als Kind eine Anziehungskraft gehabt, die ich gar nicht beschreiben kann.
Interessant.
Aber wenn meine Eltern mal gefragt haben, wo habt ihr Bock hinzufahren, also meine Geschwister oder mich, dann habe ich immer sofort, ich habe immer für Berlin gewotet. Dadurch waren wir oft auch schon hier und haben hier schon früher dann den Familienurlaub auch oft verbracht. In Spandau draußen auf dem Campingplatz dann, ne? Und dann immer schön mit dem Auto nach Berlin rein. Und ich fand das immer mega.
Was wolltest du als erstes sehen in Berlin? Was war es denn in Berlin? Also ja, die Leute, die Vibes, die Gebäude. Was ist es gewesen?
Nee, früher als Kind hat mich so der Reichstag, das Reichstagsgebäude hat mich fasziniert. Das Brandenburger Tor, Siegessäule. Das war für mich und vor allen Dingen, und das erinnere ich noch richtig gut. Ich habe letztens meine Mutter angerufen, weil ich die Strecke wieder gefahren bin. Und dann dachte ich, ich muss in meine Mutter jetzt mal rufen. Und zwar, wenn man dann hier sozusagen auf die Siegessäule zufährt aus dem Westen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Straße heißt. Später heißt sie dann Straße 17. Juni. Aber in der Verlängerung kommst du ja bis zur Autobahn. Und wir sind früher oft eben genau diese Strecke nach Berlin reingefahren. Und das war für mich immer so dieses Gefühl von, wow, Großstadt, Metropole, hier ist was los. Ja, so. Ich meine, Bochum ist jetzt auch nicht klein, ne? Und das Ruhrgebiet auch nicht. Aber hier ist was los. Das hat mich fasziniert. jetzt bin ich schon ewig diese Strecke, natürlich nicht, kein Mensch fährt diese Strecke, um nach Berlin reinzukommen, ne? Ich meine, so in der Regel jedenfalls fahre ich dann über die Autobahn und so. Da ist jetzt aber die Brücke ja kaputt im Moment, die ist ja abgerissen und so weiter und so fort. Und das ist jetzt eben dann doch eine der Strecken, durch die man dann eben mal reinkommt. Und das war irgendwie ein cooles Gefühl mal wieder.
Und in Berlin, also wo du jetzt wohnst, also ich sag mal so, ich habe ungefähr 4 richtig gute Freundinnen hier in Berlin.
Ja.
Alle wohnen in der obersten Etage ohne Fahrstuhl. Also, weil das ist für mich auch so typisch Berlin.
Ja.
Habt ihr Fahrstuhl?
Nein, wir haben keinen Fahrstuhl.
Du hast auch keinen Fahrstuhl?
Nein, wir haben auch keinen Fahrstuhl. Wir haben auch unsanierten Altbau, schön mit Treppe und so weiter. Ne?
Und, der Klassiker.
Ja, der
okay.
Klassiker.
Aber wie kommst du hoch dann?
Ich kann Treppen steigen, beziehungsweise
ja
ich kann
steigen,
mich...
auch ganz gut.
Genau,
ja, klar.
Ich kann Treppen steigen. Oder,
aber nicht in die 4. Etage musst du jedes Mal.
Nee, ich muss zum Glück nicht. Wir wohnen in der 1., das geht schon.
Geil.
Und ich habe natürlich auch 4 kräftige oder 3 kräftige Freunde. Wir sind zu 4. Und ich lasse mich auch gerne mal hochtragen. Also,
ja. Ja, oder auf den Kilimanjaro.
Oder direkt auf den Kilimanjaro, genau. Je nachdem.
War das für dich auch richtig anstrengend, da hoch auf den Kilimanjaro? Da wird die Luft dünner, oder?
Für mich war vor allen Dingen, dass die Luft dünner wurde, richtig anstrengend und natürlich, ich meine, ich saß ja in diesem Rucksack drin, ne? Das sieht
so
natürlich erstmal gemütlich
ja.
aus. Oder wie ich immer sage, ich war der erste Rucksacktourist der Welt, der dem Wort mal wirklich gerecht wird. Ne? Das ist ja immer meine Ansage dazu. Das sieht gemütlich aus, aber ganz ehrlich,
nein,
also ein Kinosessel ist geiler, ja. Und das ist natürlich eine Schaukelei da hinten.
Mhm.
Und das war mir nie bewusst. Mir war nie bewusst, wie wackelig Laufen eigentlich ist. Also jetzt kann es ja sein, dass meine Freunde einen ausgesprochen wackeligen Laufstil haben, das weiß ich jetzt nicht. Ne?
Ja, oder zu viel getrunken haben.
Oder zu viel getrunken, ja, nee, auf dem Kilimanjaro nicht. Aber weißt du, ich bin immer so mit dem Rollstuhl unterwegs und bei mir schaukelt es nur, wenn es Kopfsteinpflaster gibt. Ne?
Ja.
Das ist natürlich für einen Rollstuhlfahrer richtig ätzend, da werde ich mal so richtig schön durchgeschüttelt, da fühle ich mich wie so eine Rüttelplatte. Ne?
Ja.
Kennt man ja von diesen Baustellen, ne? Da fährt man ja die Bauarbeiter auch mit dieser Rüttelplatte. Da. So fühle ich mich dann immer. Und normalerweise aber jetzt bei einem gut gemachten Gehweg, dann schaukelt das ja nun jetzt nicht so doll.
Ja.
Ne? Mir war das gar nicht bewusst, was da für eine Bewegung im Spiel ist, wenn man läuft.
Ja,
ne? Das ist für mich neu.
Funktioniert auch der Schrittzähler im Smartphone so gut.
Weil der richtig mal so einen Schlag abkriegt.
Permanent,
ne?
Rüttelt.
Ja.
Also.
Ja, Wahnsinn. Also, dass das mit dem Gehirn überhaupt funktioniert bei euch, das wundert mich. Ja.
Also, aufgewachsen bist du in Bochum. Ey, und weißt du was? Weißt du, welches Schicksal wir teilen? Und das fand ich sehr schön, dass ich das, glaube ich, gelesen oder gehört habe von dir. Auch du musstest im Winter Sturmhauben tragen.
Ja, furchtbar, diese Wollen, ne? Aber so richtig, ich meine, es gibt Sturmhauben und Sturmhauben, ne? Also so, das war jetzt nicht so eine coole Motorradsturmhaube. Nein, das waren diese ganz grässlichen, ich weiß gar nicht, gestrickten oder was.
Kratzenden.
Kratzbürstigen aus Wolle. Also
war. Meine war gelb-orange damals.
Ah ja, okay. Ich hatte unterschiedlich farbige, glaube ich, weiß gar nicht.
Auch ich wurde angezogen für die Schule und wirklich, nein, das ist nicht schön. Also, aber es ist wirklich krass. Und ich hätte nicht gedacht, dass das jemand heute noch sich überzieht, also selbst im Winter. Ich habe so eine Sturmhaube seit 30 Jahren nicht gesehen.
Ja.
Und dann habe ich, glaube ich, in irgendeinem Film oder so hast du das mal erzählt.
Ja.
Und da habe ich gesagt, hey, krass, es gibt immer noch Sturmhauben.
Ja.
Also damals
du,
bei dir aber.
Ja, damals, ja, aber es gibt die auch
Jahren,
immer noch.
25 Jahren, oder?
Naja, ich sag mal so, zum Kilimanjaro habe ich die auch wieder rausgekramt. Also nicht die, ich habe mir dann eine andere besorgt, die dann innen schön gefüttert ist, dass sie eben nicht kratzt. Aber auf dem Kilimanjaro habe ich mir dann auch eine Sturmhaube wieder aufgezogen, weil das natürlich schon von der Wärme her dann super ist und vor allen Dingen auch, das darfst du auch nicht vergessen, in der Höhe von der Sonneneinstrahlung. Na, du willst da in der Höhe möglichst wenig Sonne abkriegen, weil sonst hast du da ganz schnell ein anderes Problem. Ne?
Stimmt. Du hast, habe ich ja auch mitbekommen, 4 Eltern.
Ja,
du hast
richtig.
2 biologische Eltern, die dich dann aber an Betreuungseltern übergeben haben.
Mhm.
Und du liebst sie alle.
Ja.
Also die können alle auch gut miteinander.
Ja.
Was ich einfach so schön finde, da war nie jetzt Groll gegenüber den Eltern.
Ja, ich meine, wir waren alle mal in der Pubertät. Ne?
Ach, da fing's an.
Ja, natürlich, auch ich war in der Pubertät. Und ich habe in der Pubertät, hat sich so bei mir dieser Satz eingeprägt, ich habe zwar keine Arme und Beine, aber dafür 4 Eltern. Und ich weiß gar nicht, was anstrengender ist. Ja, das war natürlich, klar, in der Pubertät ist alles irgendwie ein gefundenes Fressen auch. Und dann ist natürlich alles sowieso irgendwie blöd und kacke und man hat ja keinen Bock. Ne? So.
Mhm.
Und das war natürlich auch eine gute Ausrede, ja, weil bei den Eltern, die nicht aufgewachsen bin, denen konnte ich immer sagen, ja, ihr habt mir gar nichts zu sagen, ihr seid ja gar nicht meine richtigen Eltern. So, jetzt ist aber die Pubertätszeit natürlich irgendwann dann auch, also die meisten Menschen kommen aus der Pubertät auch wieder raus. Ja, und
spätestens mit 25.
Ja, genau. Und wir, genau, manche brauchen noch ein bisschen länger, habe ich den Eindruck, manchmal. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, und nein, aber wir haben ein super Verhältnis, es ist alles super.
Gab es von Anfang an Kontakt?
Ja, der Kontakt ist nie abgebrochen.
Oh, das ist aber toll.
Der ist nie abgebrochen. Wir haben uns regelmäßig besucht, beziehungsweise hauptsächlich haben meine Hamburger Eltern, wie ich sie ja nenne.
Da bist du geboren, genau.
Da bin
genau.
ich geboren. Meine Hamburger Familie, ich habe da auch noch zwei Geschwister, mhm. die haben uns regelmäßig besucht. Es gab immer so Stichtage, viermal im Jahr, so ungefähr 3 bis 4 Mal im Jahr haben wir es mhm. geschafft, waren die dann zu Besuch. Und cool. anfangs habe ich natürlich nicht verstanden, dass das meine Eltern sind oder wie auch immer. Das waren einfach irgendwie coole Hamburger. So, ne?
coole Hamburger.
Und später erst habe ich dann verstanden, dass das meine Eltern sind. Ja.
Und von welchem Elternpaar hast du den coolen Nachnamen?
Von meinen Hamburger Eltern.
Ach so, das ist der Original.
Ja, das ist der Original.
Ist der Engländer dabei? Engländerin? Oder Vater,
Schotte,
oder?
Schotte. Also Schott. Der Name ist ja schottisch.
McDavis.
Genau, der Name ist schottisch. Die Familiengeschichte ist noch ein bisschen komplizierter. Die ist so kompliziert, dass ich sie selbst gar nicht so hundertprozentig verstanden habe. Aber oder also natürlich schon mal verstanden habe, aber das auch dann irgendwie gerne mal durcheinander bringe. Weil der, und das ist eigentlich das Coole, der Familienzweig ist irgendwann ausgewandert nach British Guyana. Das ist im nördlichen Südamerika ein Land und dann haben die da gelebt und meine Großmutter ist dann mit den Kindern, also mit meinen Eltern, also mit meinem Vater dann und den Geschwistern, dann im Grunde genommen wieder nach Europa zurück.
McDavis ist cool.
McDavid ist richtig cool.
Ach, Herr Davis, nicht David. Davis, McDavid. McDavid ist cool.
Ja. Manche glauben, es wäre ein Künstlername, aber es ist tatsächlich echt.
Deine Eltern haben wahrscheinlich alles richtig gemacht, oder? Deine Pflegefamilie, die wussten, ja. wie man mit dir umgeht. Dir wurde nicht der Arsch hinterhergetragen, oder?
Ich sag mal so, sie haben vieles richtig gemacht. Jetzt okay. wollen wir sie auch nicht zu sehr loben.
Okay.
Nein. Nein, sie haben schon wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht. Und ich bin ihnen dafür natürlich auch wahnsinnig dankbar. Aber ich meine, welche Eltern machen alles richtig? Ich meine, so ein bisschen, ein paar Dinge müssen ja auch mal schieflaufen.
Absolut.
Ist ja auch menschlich und in Ordnung.
Absolut. Aber die haben dich gefordert.
Sie haben mich gefordert. Und das ist natürlich der Hauptpunkt eigentlich. Und wenn nicht sogar der wichtigste im Grunde. Genommen, wenn es um Erziehung geht, ne, die Leute, also die Kinder dann auch zu fordern und sie in die Selbstständigkeit zu bringen. Und das ist ja eben so dieser Punkt. Ne? Und ich meine, wenn ich mir heute dann diese sogenannten Helikoptereltern anschaue, die ihre Kinder dann mit dem SUV bis kurz vor dem Schultor fahren und so weiter, mhm. dann frage ich mich manchmal, wie bitte soll denn das Kind überhaupt lernen, jetzt irgendwie, weißt du, irgendwas zu machen? Ne? So.
Ja,
oder dann gibt es irgendwie von irgendwelchen Schulen irgendwelche Waldspaziergänge, ne? Und man läuft dann irgendwie auf geteerten Straßen in weißen Turnschuhen, um den Wald kennenzulernen. Dann dachte ich, also du hast gar nichts kennengelernt, ja, wenn deine Schuhe nicht dreckig werden dürfen. Und das wundert mich also doch oft zutiefst, wenn ich mir das so angucke. Und da waren meine Eltern glücklicherweise ganz anders drauf. Ja, also wir durften uns dreckig machen und meine Hosen waren ständig zerschlissen. Meine Mutter war ständig damit beschäftigt, meine Hosen zu flicken. Mhm. Sie hat mich zur Selbstständigkeit erzogen. Sie hat mir gesagt, wenn ich was trinken wollte, hat sie mir ein Glas Wasser hingestellt. Hat gesagt, ja, dann trink halt. Ne? So, wenn ich irgendwie wissen wollte, was da oben ist. Wir waren irgendwie meine Schule, die hatte so eine Villa, so eine alte Villa, ne? Und das war so eine richtig geile, faszinierende Holztreppe, ne? So aus, wie man das eben so kennt, mit dem großen Kronleuchter und so eine dunkle Holztreppe, die dann nach oben führte. Und die Schulkantine war eben in dieser Villa. Und ich wollte als Klein Jannis immer wissen, was ist denn da oben? Na, weil das war so eine schöne Empore auch aus Holz, also alles mhm. wirklich wie im Film, ne? Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, du musst da hochgehen und dir das angucken. Und sie hat mich da nicht hochgetragen. So, und so habe ich eben Treppensteigen gelernt.
Ja.
Und so kamen also diese Dinge dann immer so, dass sie mich da gefordert hat.
Du hast ja auch gesagt, die Tatsache, dass du keine Arme und Beine hast, darf jetzt niemals der Grund sein, etwas nicht zu tun.
Ja.
Gab es in den letzten 10 Jahren irgendetwas, was du nicht machen konntest?
Nicht, weil ich keine Arme und Beine habe.
Ja, nicht,
nein,
ne?
Nein, gab's nicht. Also nichts, worauf ich Lust gehabt hätte. Ich meine, ich bin nicht Fußballprofi geworden, hatte ich aber auch keinen Bock drauf, so, ne? Natürlich gibt's auch da Grenzen, ja? Und wenn ich jetzt mir vorstellen würde, ich würde Klar. Dachdecker werden, dann müssen wir da vielleicht auch nochmal genauer hinschauen. Aber ich sag mal, die Dinge, auf die ich Bock habe und die ich angegangen bin, die sind nicht daran gescheitert, dass ich keine Arme und Beine habe. Weil ich aber auch so drauf bin, erstens, ich stelle das hinten an. Ne? Also ich denke mir immer, okay, das ist nicht, weißt du, ich will jetzt auch niemanden über den Kamm scheren, aber manchmal erlebe ich so Menschen, die haben dann was vor und dann denken die aber sofort, oh Gott, aber du hast ja keine Arme und Beine, das geht ja nicht. Ja. Und ich habe erstmal was vor und habe erstmal Bock. Und ob ich jetzt keine Arme und Beine habe oder was auch immer, das kommt vielleicht dann irgendwann so auf der Prioritätenliste ganz hinten. Ja? Und dann muss man irgendwie, so wie beim Kilimanjaro, dann muss man halt irgendwie dafür eine Lösung finden.
Wie leicht ist es dir gefallen, dich durchzusetzen? Ist ja auch bei Kindern immer so ganz wichtig. Wird ja auch abgecheckt in der U4 oder was weiß ich. Wie gut kann sich ein Kind durchsetzen gegen seine Eltern?
Ja.
Auch du hast natürlich oft Nein gehört oder kannst du nicht machen oder so. Wie leicht ist es dir gefallen, auch gerade als Kind, dich durchzusetzen?
Also es gibt eine Erzählung, die bei uns zu Hause immer erzählt wird, aus dem Kindergarten. Ich kann mich selber nicht mehr dran erinnern, aber wir hatten lange Zeit auch noch einen guten Kontakt zu meiner Kindergärtnerin von damals. Ja. Und die hat diese Geschichte auch immer erzählt. Und das war natürlich immer so diese Frage auch, genau, wie gut kann ich mich durchsetzen? Ich kann mich ja nicht mit Fäusten wehren. Ich kann nicht um mich schlagen. Ich kann mir mein Spielzeug nicht einfach wiederholen, wenn es mir geklaut wird. Und dann gab es eben so eine Situation. Ich war da irgendwie ganz brav am Spielen mit irgendeinem Spielzeugauto, keine Ahnung. Und dann kam so der Klassenclown, ne, so der immer irgendwie aus der Reihe tanzt, der kam dann und fühlte sich ganz toll und hat mir das Spielzeugauto weggeklaut. So. Und ich habe mich also dann wohl, so die Geschichte, aufgebaut in meiner ganzen Größe, die ich irgendwie so herstellen konnte, habe meine Stimme erhoben und habe durch den gesamten Kindergarten nicht gerufen, ich war nicht laut, aber ich war eindringlich. Okay. Und ich war offensichtlich so eindringlich, dass alle Blicke bei mir waren. Und er also dann, der mir dieses Spielzeugauto geklaut hat, also wirklich ganz klein mit Hut geschrumpft ist, ja, und also dann wirklich so ganz klein angetapst kam und mir das Spielzeugauto wieder gegeben hat. Also um die Frage kurz zu beantworten, ich glaube, was Durchsetzungskraft angeht, da mangelte es mir im Grunde genommen selten.
Und du hast doch immer schon eine relativ kräftige Stimme gehabt, oder? Ich habe das Gefühl, du hast eine Stimme.
Ja, ich habe eine kräftige Stimme. Und ich weiß vor allen Dingen auch, was eine Stimme und was auch Worte bewirken können. Mhm. Ich meine, ich bin nicht umsonst dann auch irgendwann mal Redner geworden, wobei das ehrlich gesagt gar nicht so auf der Hand lag. Aber zumindest meine Stimme einzusetzen für meine Rechte und für meine Bedürfnisse, das habe ich sehr früh gelernt. Ich habe das auch von meinen Eltern mit auf den Weg bekommen. Meine Mutter, also die, bei der ich aufgewachsen bin, meine Bochumer Mutter, das ist so eine Frau, weißt du, die musst du dir so vorstellen, das ist jemand, wenn die was will, dann kriegt die das. Okay. Und ich kann wirklich nur jedem raten, der meiner Mutter jemals irgendwo begegnet, gebt es ihr einfach. Ihr werdet verlieren. Es wird vielleicht länger dauern. Okay, wenn ihr kämpft, dann kämpft halt, aber ihr werdet trotzdem verlieren.
Macht sie das auf die unangenehme Art? Oder
nee, sie macht das nicht auf die unangenehme Art. Sie macht das auf eine, ich finde, teilweise sehr charmante Art und Weise, aber sie macht es natürlich auch nur mit Worten. Sie droht auch nicht, ne? Sondern sie ist eben sehr überzeugend. In der Regel verstehen die Menschen dann auch, dass das so richtig ist, wie sie das jetzt sich vorgestellt hat. Und ich meine, davon habe ich erstens natürlich wahnsinnig profitiert. Ja, ich meine, müssen wir nicht drum herum reden, so die ganzen Unterhaltungen mit Krankenkassen und sonstigen Kostenträgern, ne, für Rollstuhl und weiß ich nicht, was wir da alles natürlich brauchten. Das kriegst du natürlich sonst auch nicht hin, ja, wenn du da nicht irgendwo ein Selbstbewusstsein hast. Und das habe ich jedenfalls sehr früh gelernt, wie relevant das für mich ist.
Krass. Und du hast ja eine Rennlizenz gemacht. Da habe ich auch gestaunt. Aber erstaunt war bei jedem, der eine Rennlizenz macht. Weißt du, egal ob mit oder ohne Arme und Beine. Wer hat dich auf die Idee gebracht überhaupt?
Ja, weißt du, ich habe immer so diese Vorstellung gehabt, dass wenn ich mal von der Polizei angehalten werde und dann heißt es so Fahrzeug und Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte, dass ich dann nicht den Führerschein, sondern die Rennlizenz rausrücke. Das war immer so meine Vorstellung. Seit ich die Rennlizenz habe, bin ich nicht mehr angehalten worden von der Polizei. Keine Ahnung, wahrscheinlich fahre ich mittlerweile dann doch zu brav. Der hat mich auf die Idee gebracht. Damals war ich ja Markenbotschafter für die Firma Paravan, die so Autoumbauten machen, damit man mit einer Behinderung selbstständig Auto fahren kann. Mhm. Und die haben ja auch mein privates Auto, mit dem ich im Alltag so unterwegs bin, haben die ja auch umgebaut. Dadurch kenne ich die auch mittlerweile schon sehr gut. Wir sind auch sehr eng befreundet. So der Roland ist ja der Gründer und Chef von denen.
Super, und das ist auch wirklich ein super Hightech-Gerät.
Das ist ein super Hightech-Gerät,
mit dem du noch bedienen kannst.
Genau,
Sprachsteuerung und
Touchscreen und ich weiß nicht, was, eine eigene App. Ich kann das Auto, theoretisch könnte ich es auch von der App aus steuern, ja, irgendwie, das ist zwar nicht erlaubt in Deutschland, deswegen ist es auch nicht freigeschaltet, aber theoretisch geht das heutzutage alles. Technisch ist das kein Problem. Und wir sind sehr gut befreundet, wir haben ein gutes Verhältnis. Und ich war eben damals dann Markenbotschafter. Und in dem Zusammenhang haben wir so ein bisschen mal PR-mäßig einen Rennwagen auch umgebaut. Und ich bin PR-mäßig dann auch auf der Rennstrecke gefahren. Ne? Das ging ja auch groß dann irgendwie durch die Medien.
Auf welcher Strecke?
Auf dem Hockenheimring habe ich viel trainiert. Habe ich viel trainiert und dann bin ich auch in Belgien, in Solda bin ich dann auch gefahren. Auch eine coole Strecke.
Formel 1 Strecke auch, oder? Nee, Belgien ist Spa eher, ne?
Oh, jetzt erwischt er mich.
Egal, genau, ist wurscht. Du bist ja nicht Formel 1 gefahren.
Ich bin nicht Formel 1 gefahren.
Welche Klasse bist du gefahren?
Naja, das waren alles ja nur Showfahrten. Okay. Mit einem Fahrzeug, was auch noch zusätzlich noch eine Straßenzulassung hatte. Also es war noch ein straßenzugelassenes Fahrzeug, aber eben als Rennwagen umgebaut. Einen BMW M3. Ohne jetzt Werbung machen zu wollen eigentlich, aber das war eben das Auto. Und dann haben wir diese Showfahrten gemacht und dann habe ich gedacht irgendwie die ganze Zeit, ja, das ist ja schön und gut, jetzt haben wir so ein bisschen Show gemacht, aber wie geht's denn jetzt weiter? So, und für mich war der logische nächste Schritt Rennlizenz. So, mit der Idee bin ich dann wieder zu Roland. Roland hat gesagt, ja klar, machen wir. Roland ist genauso verrückt wie ich. Ne? Also ich meine, das ist so, Roland muss man sich so vorstellen, ist so ein typischer Unternehmer, weißt du, dem stellt sich auch niemand in den Weg und dem ist auch keine Idee zu verrückt. Ja, ich meine, sonst kannst du so ein Unternehmen auch nicht aufbauen. Ne? Ich meine, wenn du die Idee hast, jetzt muss man sich ja zurückversetzen, 25, 30 Jahre zurück, ja, die Idee zu haben damals, dass Menschen mit Behinderung selbstständig Auto fahren können, das war ja damals eine Idee, da ist der ja für verrückt erklärt worden, so, ne? Und gegen alle Widerstände und so weiter und so fort. Also das dann zu machen, auch wahnsinnig spannend, das zu lesen, auch seine Geschichte. Und also er war sofort Feuer und Flamme. Und dann bin ich also zu dieser Akademie, zu den Menschen hin, die diese Rennlizenzen dann vergeben, beziehungsweise wo man sich dann anmelden kann für den Lehrgang. Und denen ist erstmal die Kinnlade runtergefallen. Ne?
Ist das ein Moment, der für dich einfach nur furchtbar ist oder genießt du ihn auch?
Mittlerweile kann ich ihn genießen,
ja, mittlerweile schon.
Weil ich weiß, wie ich mich verhalten kann, um da hinzukommen, wo ich hin will. Weißt du, das ist der Punkt. Früher hätte mich das verunsichert, ja, gebe ich zu. Aber mittlerweile habe ich an meinem Selbstbewusstsein so weit gearbeitet, dass mich das jetzt nicht mehr verunsichert. Und dann war der Moment, der war nämlich sehr spannend, weil dann fiel denen also die Kinnlade runter und dann hieß es erstmal, nee, das geht nicht. Ja. Dann habe ich gesagt, wieso geht das nicht? Ich brauche einen Grund, ich brauche ein Argument. Ja? Und dann hieß es, ja, du hast ja keine Arme und Beine. Dann habe ich gesagt, das ist ja kein Argument. Das ist ja der Fehler, den wir in Diskussionen oftmals machen, dass wir Argumente mit Tatsachenbeschreibungen vermischen.
Ja.
Ja, das ist ja eine Tatsachenbeschreibung, das ist ja kein Argument. Und mittlerweile, ganz ehrlich, und da werde ich jetzt ein bisschen politisch, ich lasse die Leute dann aus der Verantwortung auch nicht mehr raus. Und ich finde, das ist so relevant, gerade wenn wir über Vielfaltsdimensionen sprechen. Ja, ne? Wenn es dann darum geht, können wir jetzt eine Frau einstellen oder wird die möglicherweise schwanger? Dann denke ich mir so, das ist ein Fakt, dass sie eine Frau ist, das ist ja kein Argument. So, oder dass jemand irgendwie queer ist oder was auch immer dann so. Und da habe ich gesagt, nee, das ist ja kein Argument. Ein Argument zeichnet sich ja dadurch aus, dass man drüber diskutieren kann und man kann über ein Argument unterschiedlicher Meinung sein. So, natürlich gibt es 1000 Argumente, keine Rennlizenz zu machen. Fair enough, über alle kann ich diskutieren, ist kein Ding.
Klar.
Aber ich kann ja nicht darüber diskutieren, dass ich keine Arme und Beine habe. Darüber kann ich nicht diskutieren. Ich kann auch nicht über die Schwerkraft diskutieren. So, das macht keinen Sinn. Und dann habe ich gesagt, nee, ich brauche ein richtiges Argument. Hab die also nicht aus der Verantwortung gelassen. Ne? Dann erstmal peinliche Stille und so weiter. Das musste natürlich dann ertragen. Und irgendwann kam dann so gestammelt, ja, nee, also es gibt da eine Richtlinie und die würde dagegen sprechen. Sag ich, ja, was denn? Ja, jeder Rennfahrer, jede Rennfahrerin muss sich innerhalb von wenigen Sekunden selbstständig aus dem Auto evakuieren können. Ich habe dann noch kurz zurückgeführt. Ja, im Fall der Fälle. Das ergibt ja auch Sinn. Das verstehe ich.
Total.
Ne? Das verstehe ich. Fair enough. Und dann habe ich noch kurz zurückgefragt, ja, wie viele Sekunden denn? Ja, also so 7 Sekunden wäre schon gut. Und ich hatte den Eindruck, die dachten, dass sie mich damit losgeworden sind. Uh-huh. Ja, so. Ich hingegen bin in die Garage gegangen, wo das Auto stand, zu Paravan, habe gesagt, so, ich brauche jetzt mal das Auto für 2 Tage, ich muss mal trainieren, ne? Hab mich dann angezogen, Helm auf, ne, Rennanzug an, damit es also dann möglichst auch original ist. Und habe angefangen zu trainieren. Am Anfang bin ich natürlich gnadenlos gescheitert, bin gar nicht aus dem Auto rausgekommen, habe es nicht mal geschafft, mich abzuschnallen und so weiter.
Okay.
Dann haben wir ein bisschen an dem Anschnallmechanismus was verändert und so, dass ich den selber auslösen kann, dass der dann auch so ein bisschen wegfliegt. ähnlich wie bei Formel-1-Fahrzeugen, dann eben doch so. Ne? Und dann habe ich die Tür selber aufgekriegt und bin rausgegangen. Und nach 2 Tagen Training habe ich es in 6,8 Sekunden geschafft. Habe einen Videobeweis gemacht, bin wieder zurück und dann hatten sie natürlich kein Argument mehr.
Musstest du es nochmal live vorführen?
Oder nee, der Videobeweis hatte dann gereicht, beziehungsweise dann bei dem Lehrgang musstest du es natürlich einmal machen. Ja.
Du machst eine Lizenz also auch für einen speziellen Wagen und nicht allgemein.
Nee, da bin ich jetzt allerdings auch überfragt. Du machst das nicht für einen speziellen Wagen, du machst das für eine spezielle Kategorie. Also mit dieser Lizenz dürfte ich jetzt nicht Formel 1 fahren, nein. DTM auch nicht, aber ich dürfte so an kleinen Amateurrennen dürfte ich teilnehmen. Für die anderen Lizenzen, für die höheren, brauchst du dann nachgewiesene Stunden.
Okay.
Fahrpraxis und so weiter, das habe ich alles nicht.
Spannend. Wann bist du das letzte Mal gefahren?
Das ist schon lange her, ehrlich gesagt, weil das Thema habe ich dann ein bisschen schleifen lassen, ist dann ein bisschen im Sande verlaufen. Okay. Ich bin bis zur Lizenz gekommen, das war für mich wichtig und dann war erstmal ein bisschen die Puste raus.
Ja, bisher aber noch nie von der Polizei angehalten worden, sodass du deine
Rennlizenz... Doch, vorher schon, ja vorher, nein, aber seit ich die Lizenz habe, nicht
eben
mehr.
Eben, seitdem, du wolltest ja gerne dann einfach mal die Rennlizenz
auspacken. Einfach mal die Lizenz zeigen.
Einfach mal wieder einen coolen Moment kriegen.
Genau.
Ja, dein Thema ist das Thema Inklusion. Mhm. Und du versuchst Denkanstöße zu geben, dass auch die Barrierefreiheit vielleicht sich noch etwas mehr durchsetzen kann. Warte mal, es gab einen wahnsinnig schönen Satz. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wer den gesagt hat.
Ich hoffe nicht nur einen.
Nee,
es gab aber einen ganz besonderen.
Es gab einen ganz tollen Satz. Und jetzt muss ich gerade überlegen, wer diesen Satz gesagt hat. Und zwar, den fand ich ganz schön. Und zwar, warum Barrierefreiheit uns alle vielleicht noch etwas mehr angeht, als es sich anfühlt. Mhm. Ja, für viele, die nicht angewiesen sind auf Barrierefreiheit. Mhm. Und zwar, du hast zitiert Heinrich Buschmann. Mhm. Der ist ja vom Verein für bessere Mobilität für Menschen mit Behinderung. Mhm. Der hatte einen Gedanken, der eigentlich allen Menschen wirklich einiges klar machen sollte. Denn der sagt, eventuell fährst du schon übermorgen im Rollstuhl neben uns. Mhm. Denn das müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Nur 3% aller Behinderungen sind angeboren. Der Rest wird im Laufe eines Lebens erworben. Und in einer alternden Gesellschaft wird dieser Umstand Jahr für Jahr relevanter.
Ja.
Theoretisch kann das jedem passieren.
Ja.
Und schon haben wir das Thema Barrierefreiheit an allen dran.
Ja.
Deswegen könnten wir alle natürlich uns da auch noch ein bisschen mehr Gedanken machen und auch einsetzen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, wie es hier heißt. Was ist dein Lieblingsausdruck? Behindert sagt man nicht dann. Was gab's noch? Mit Handicap.
Handicap, dann sind wir beim Golfen. Ne?
Golfen, besondere Bedürfnisse.
Aber beim Golfen ist natürlich cool, weil beim Golfen möchte man ja möglichst ein hohes Handicap haben. Ne? Sonst will man eigentlich kein Handicap haben. Also es ist verkehrte Welt so ein bisschen, das Golfen. Deswegen habe ich da auch liebend angefangen. Dachte ich mir, nee, da habe ich ja das höchste Handicap. Da schlage ich sie alle vom Platz. Was ist mein Lieblings? Ich habe keinen Lieblingsbegriff. Ich finde alle schwierig. Jetzt allerdings der politisch korrekteste Begriff ist tatsächlich Menschen mit Behinderungen.
Okay.
Und zwar Behinderungen in der Mehrzahl. Das ist jetzt nochmal die neueste Änderung. Musste ich auch erst lernen, keine Ahnung. Aber ich finde diesen Satz oder das, was Heinrich Buschmann da gesagt hat, ich finde das so wahnsinnig spannend. Ne? Weil ich wundere mich ja doch oft. Ja? Also ich wundere mich einfach wirklich sehr oft, wenn ich Menschen beobachte, die keine Behinderung haben. Oder wie ich es manchmal dann sehr salopp in meinen Freundeskreisen formuliere, wenn ich Tentakelmenschen beobachte. Das ist so ein Begriff, der sich bei uns etabliert hat mittlerweile. Und weil ich immer so denke, weil ich immer genau diesen Gedanken auch habe, wenn du wüsstest, wie schnell das passieren kann, schwupps mal nicht aufgepasst, das Auto von links, ne, der LKW, weiß ich nicht was. Und ich glaube, das würde uns allen gut tun, wenn wir uns das öfter mal bewusst machen. Und zwar nicht in der Schwere, die da drin liegt, um Gottes Willen, was mir Schlimmes passieren kann. Nein, sondern ich glaube fest daran, dass wir anders, dass wir aufmerksamer leben würden, wenn wir diesen Gedanken hätten, vielleicht sitzt du morgen im Rollstuhl neben mir.
Ja. Und es geht ja nicht um spezielle Dinge, die du gerne haben möchtest, irgendwelche Vorteile.
Ja.
Es geht einfach nur darum, auszugleichen, was vielen anderen möglich ist, aber dir nicht. Darum geht's eigentlich.
Und alleine im Alter, also die meisten Menschen werden im Alter körperlich schwächer. Ich habe das selten erlebt, dass jemand im Alter, jetzt muss man natürlich Alter definieren an der Stelle, aber so im Verlaufe des Lebens wird man tendenziell körperlich eher schwächer als stärker. Das würde ich mal so
außer als Benjamin steile These. Button.
Außer vielleicht die absoluten Ausnahmen.
Aber auch der ist am Ende gestorben.
So, und ich wundere mich ja wirklich oft, ne, dass Menschen dann irgendwie ihr Eigenheim haben, ne, und dann vielleicht so, wenn sie gerade noch so in einem mittleren Alter sind, ihr Eigenheim umbauen, ne, und dann irgendwie das alles irgendwie nochmal schön machen und so weiter und so fort. Wo ich dann immer so denke, du hast in keiner einzigen Sekunde mal darüber nachgedacht, dass es passieren könnte, dass du vielleicht irgendwann mal mit Krücken, mit einem Rollator, mit Rollstuhl, mit was auch immer unterwegs bist. Mhm. So, und dann passieren diese Dinge. Und dann sind die Leute total aufgeschmissen, weißt du? Und dann kommen die oft zu mir, ne, und sagen, fragen dann irgendwie, ja, wie kann man das? Und dann sitze ich dann immer nur da und denke mir so, ja, keine Sekunde, ne, so. Und das würde mir niemals passieren, das würde auch meinen Eltern niemals passieren, ne. Unser Haus ist natürlich barrierefrei umgebaut und so weiter und so fort, ja. Heute schon an morgen denken. Und das ist so eine Sache, wo ich mich doch oft wundere. Wie wenig da so auch in die Zukunft gedacht wird, ne? Nicht mit einem schweren Blick, oh Gott, was ich im Alter alles nicht kann, sondern mit so einem Blick, hey, wie könnte ich denn mein Umfeld schon heute so schaffen, dass es mich im Alter weniger einschränkt?
Gab auch einen schönen Satz, den du geschrieben hast, meine ich, das Anderssein ist das Normale.
Ja.
Eigentlich ein ganz wichtiger Begriff.
Ja.
Ja, würden wir zunächst mal die meisten von uns nicht so denken.
Ja.
Aber auch das einfach mal klar machen.
Einfach das mal in den Vordergrund zu stellen. Weil wir tun immer so, als gäbe es irgendwie so diese Norm oder als gäbe es so dieses Normale. Natürlich gibt es eine Norm, aber wir dürfen Norm nicht mit normal verwechseln. Ne? Das ist oft dann das, was auch passiert. Natürlich gibt es eine Normalverteilung bei der Frage, wie viele Menschen haben Arme und Beine und wie viele haben keine. Klar, fair enough, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und gleichzeitig muss man sich doch, wenn man sich die Welt anschaut, wie wir sie kreiert haben, muss man sich doch vorstellen, beziehungsweise muss man sehr schnell auf diesen Gedanken kommen, dass die Welt für Menschen kreiert wurde, hauptsächlich für Männer im Übrigen, für Männer auf dem Höhepunkt ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit. So, alle anderen, die nicht Männer auf dem körperlichen Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit sind, ja, für die funktioniert die Welt an ganz vielen Stellen eben schon mal nicht. Ne, für Menschen, die mit Kinderwagen unterwegs sind, für Reisende mit schweren Koffern, für Männer, die vielleicht nicht mehr den Zenit ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit haben, wird es dann irgendwann schwierig mit Treppensteigen, mit irgendwie Kopfsteinpflaster und was wir da alles eben so in unserer Welt vorfinden.
Ja. Du hast geschrieben, im Februar 2024 warst du, und wir reden mal über Fachkräftemangel in Deutschland.
Ja.
Denn da kommen ein paar Ideen und ein paar Gedanken von dir, dass es in einigen Bereichen vielleicht gar nicht so dramatisch sein müsste, wie es sich vielleicht jetzt gerade anfühlt. Mhm. Du warst beim großen Fachkräftekongress des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales in Berlin. Mhm. Ja, und es waren gleich 4 Bundesministerinnen und Minister anwesend. Mhm. Und dann hast du geschrieben, ihnen backstage zu begegnen, wäre allein schon fast ein Buch wert, wie sie auf mich reagierten oder eben nicht reagierten. Das sprach Bände über Inklusion in Deutschland. Was war das Schlimmste?
Naja, ich will mal so sagen, ich bin es gewohnt, dass die Stimmung im Backstage-Bereich meistens extrem locker ist.
Okay.
Ja, dass es keine Hierarchien gibt, dass man sich einander begegnet, dass man sich die Hände schüttelt, dass man sagt, hey, wann bist du dran, was hast du für einen Auftritt, was machst du hier und so weiter und so fort, dass man irgendwie auch ins Gespräch kommt. So kenne ich das aus Backstage-Bereichen zumindest. Ja?
Ja, ja.
Und dann bin ich also diesen 4 BundesministerInnen dort Backstage begegnet und hatte das Gefühl, ey, teilweise haben die höhere Hemmschwellen, mir zu begegnen, als das der Otto-Normalverbraucher da draußen hat. Ja?
Erstaunlich. Ne?
Und das war für mich irgendwie so eine völlig verkehrte Welt, wo ich so manchmal dann so dachte, also eine, ich will jetzt auch wirklich keine Namen nennen, mittlerweile sind die auch nicht mehr in Amt, wir haben ja eine neue Regierung jetzt in der Zwischenzeit. Aber eine saß dann irgendwie die ganze Zeit neben mir, die hat mich nicht angeguckt, die hat sich nicht vorgestellt, wir haben keine Hände geschüttelt, es war so eine ganz weirde Situation. Und wir saßen Backstage direkt nebeneinander. Ja, und ich meine, also das war schon teilweise wirklich sehr merkwürdig.
Okay, ja. Menschen, die dann auch unter Umständen wichtige Entscheidungen beeinflussen können oder in die Wege leiten können.
Ja.
Und
Die schaffen es also nicht, dem Rollstuhlfahrer, der da auch Backstage ist, irgendwie mal sozusagen auf Augenhöhe oder einigermaßen normal zu begegnen.
Sollten die uns jetzt hören, wann auch immer. Ich glaube, beim nächsten Mal wäre es anders. Geschichten über Inklusion von Menschen mit Behinderung müssen ja erzählt werden, die auch wirklich integriert werden in den Arbeitsmarkt als echte Fachkräfte.
Mhm.
Denn da liegt Potenzial.
Mhm.
Das ist ungenutzt.
Ja.
Zunächst mal, wie leicht ist es, dass, sage ich mal, wenn Menschen mit Behinderung integriert werden in eine Firma, in den Arbeitsprozess, dass es eben nicht nur ein sozialer Akt wird. Denn darum geht's ja. Mhm. Es geht ja nicht darum, eine Quote zu erfüllen und wir haben da was getan. Es geht ja darum, sagst du, diese Leistung, zu der diese Menschen fähig sind, die auch einfach zu nutzen. Ja. Weil sie ist da. Ja. Wie leicht ist das? Gib uns mal ein, zwei Beispiele, gute Beispiele.
Also ich will vielleicht noch mal einen Schritt vorher ansetzen, weil du gerade das Thema Fachkräftemangel auch angesprochen hast, ja. Und da muss man ja schon feststellen, das ist ja auch absurd, ne? Wir haben auf der einen Seite einen Fachkräftemangel, ja. Der deutschen Wirtschaft fehlen hunderttausende Arbeitskräfte und das wird immer schlimmer, weil jetzt die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Wir wissen nicht mehr, wo die Leute herkommen sollen, ne? Ja. So, dann wird viel geredet, was man alles machen kann und so weiter und so fort. In den wenigsten Reden höre ich darüber, dass man wirklich auch mal ganz gezielt Menschen mit Behinderungen strategisch in die Debatte einbringt, wie man den Fachkräftemangel gewissermaßen lindern kann. Weil die Arbeitslosenquote unter Menschen mit Behinderung ist doppelt so hoch wie die Arbeitslosenquote unter Menschen ohne Behinderung. Okay. Ja, das schwankt immer so ein bisschen. Ne? 165.000 bis 175.000 Arbeitslose mit Behinderung. Und sie sind, je nachdem, wem man Glauben schenken darf, sogar besser qualifiziert.
Ja,
krass. Und das ist doch eigentlich absurd. Das heißt, die Unternehmen brauchen Menschen, gleichzeitig haben wir die Menschen, gleichzeitig sind sie aber weiterhin arbeitslos und top qualifiziert.
Besser qualifiziert wofür zum Beispiel?
Teilweise besser qualifiziert für ganz unterschiedliche Dinge. Also ich habe ja zum Beispiel auch Nadine Schönwald interviewt in dem Buch. Die ist ja Führungskraft mit Behinderung bei Adecco, einem Personaldienstleister, und ist dort im Vertrieb mit da auch unterwegs, ja. Und macht da einfach ganz normal ihre Arbeit, die gar nichts mit der Behinderung zu tun hat. Und das ist ja das Spannende. Dann wird es, glaube ich, erst spannend. Und dann kommen wir auch erst zu dem Punkt, dass wir nicht mehr davon sprechen müssen, dass es eine soziale Ader ist, ne? Oder ein soziales Projekt, sondern dann kann man wirklich feststellen, okay, das Unternehmen hat es auf die Leistung dieser Person abgesehen, mal unabhängig von der Behinderung. Und das ist das, was ich mir wünschen würde. Menschen mit Behinderung sind genauso IT-Fachkräfte und Vertriebler und Verkaufsfachkräfte und weiß ich nicht, was es sozusagen alles an Fachkräften gibt, wie andere auch. Ja, da gibt es eben in dem Sinne keinen Unterschied. Und doch erleben wir oft, oder ich habe das oft erlebt, dass wenn jemand mit einer Behinderung irgendwo eingestellt wird, dann als Inklusionsbeauftragter. Okay, oder als Schwerbehindertenvertreter. Mhm. Oder, weißt du, so. Und natürlich ist das auch wichtig. Nichts gegen Inklusionsbeauftragte. Und natürlich ist es auch cool, wenn ein Inklusionsbeauftragter auch weiß, wovon er redet. Ja, klar, fair enough. Aber ob ich da jetzt automatisch von eine Ahnung habe, nur weil ich selber eine Behinderung habe, oder ob ich mir ein Thema fachlich aneigne, das ist ja auch nochmal ein Unterschied an der Stelle. So.
Geben wir uns mal ein Beispiel, wo gerade Menschen mit Behinderung besonders gut eine Leistung erbringen können und der Firma auch wirklich etwas bringen, was vielleicht jemand ohne diese Behinderung vielleicht nicht ganz so gut machen könnte.
Ja, das Standardbeispiel dabei ist natürlich immer die Menschen mit Autismus, also aus dem Autismus-Spektrum, ne, die sich wahnsinnig gut konzentrieren können und in ewig langen Zahlenkolonnen, weil sei es jetzt bei einer Bank oder bei einem IT-Unternehmen, ne, wenn da ewig lange Codes irgendwie programmiert sind, dann auch den kleinsten Fehler noch finden. Okay. So, das ist natürlich irgendwo so immer so dieses Standardbeispiel, was gerne so auch nach außen getragen wird.
Ja, so ein gutes Beispiel, das ist sehr gut
verständlich.
Ich finde
das an sich erstmal ein gutes Beispiel, weil es auch verständlich ist. Allerdings gleichzeitig ist es auch schon wieder ein bisschen abgegriffen, weil es auch schon wieder zu, weißt du, das stellt wieder die Behinderung so in den Vordergrund. Ne? Ja. Das, was ich und wir uns eigentlich wünschen würden, ist, dass wir ganz normal sozusagen einer Arbeit nachgehen, die eben nichts mit einer Behinderung zu tun hat. Gleichzeitig muss ich natürlich, und da muss man jetzt immer, das ist immer so dieses Paradoxon, in dem ich mich oft bewege. Und das, um es vielleicht einmal sozusagen an Anfang klargestellt zu haben. Ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was ich als Ziel habe, und dem Weg dahin. Ich zum Beispiel bin jemand, ich bin nicht für Quoten. Mhm. Ja, so. Gleichzeitig, in einer perfekten Welt bin ich nicht für Quoten. Ja, weil ich finde, eine Quote, das ist irgendwie, das passt doch nicht. Das ist doch irgendwie, das ist wie eine Zahnspange, ne? Man will das eigentlich nicht.
Hat trotzdem Vorteile.
Gleichzeitig ist eine Quote und bin ich absolut für eine Quote, weil ich eben erkenne, wir sind als Gesellschaft auf dem Weg. Mhm. Ne? So. Gleichzeitig sehe ich, eine Debatte zum Thema Inklusion ist wichtig. Und das ist eben der Unterschied zwischen Ziel und Weg. Das Ziel ist, dass wir das Wort Inklusion gar nicht mehr brauchen. Ja. Weil eine Gesellschaft, die nicht ausschließt, muss auch nicht inkludieren. Mhm. Ja, das ist mein Ziel. So, dann spreche ich aber ganz oft eben auch von einem Weg. Und auf dem Weg dahin finde ich solche Beispiele, wie zum Beispiel mit den Menschen aus dem Autismus-Spektrum, finde ich hervorragend, ja, weil wir da eben sehen können, hey, es gibt bestimmte Dinge, da sind wir einfach mal besser als andere.
Was gibt es denn außer dem Autismus-Beispiel noch an guten Beispielen?
Also es wird dann relativ schnell sehr dünn tatsächlich, ja, an wirklich guten Beispielen, wo man wirklich sagen kann, okay, hier ist wirklich die Behinderung das Ausschlaggebende, was sozusagen dazu führt, dass die Menschen etwas besser können.
Ja.
Ich habe ja mit einigen GesprächspartnerInnen einige Themen dann auch mal so andiskutiert. Ne? Kann man Behinderung, sollte man Behinderung als Superpower darstellen? Ja? Mhm. Sind Menschen mit Behinderung automatisch krisenfester oder nicht? Das war ja zum Beispiel ein Gedanke, den Uta Menges, die HR-Expertin aus meinem Buch gesagt hatte. Und das sind natürlich so Gedanken, die ich durchaus sehr spannend finde. Klar, ne, Krisenfestigkeit, Lösungsorientierung und so weiter, das sind mal so ein paar Schlagworte, die Menschen mit Behinderung, glaube ich, haben. Mit Nadine Schönwald habe ich lange darüber gesprochen, dass sie einfach durch ihre Behinderung sehr früh gelernt hat, mit ihrem Körper besser umzugehen, auf die Signale des Körpers zu achten. Sie ist zum Beispiel, obwohl sie auch eine sozusagen eine Behinderung hat, die auch krankheitsbedingt ist, hat sie teilweise weniger Krankheitstage im Jahr als KollegInnen, weil sie einfach gelernt hat, mit ihrem Körper umzugehen. Ne? Das sind so Kleinigkeiten, wo man dann ja die vielleicht mal so vorstellen kann.
Uta Menges, Business Coach, hast du gesagt. Mhm. Sie hat, glaube ich, den Satz auch gesagt, wir müssen erstmal davon ausgehen, dass Menschen mit Behinderungen nicht automatisch Pflegefälle sind.
Ja,
das
bitte.
Ist, oder? Das ist überhaupt ja. erstmal schon, ja. schon ein ganz wichtiger Gedanke, ja. den sie berücksichtigt.
Ja.
Welchen Vorteil, und wenn wir mal vom Arbeiter an sich nicht als Einzelarbeiter sprechen, sondern ja. als Teil eines Teams.
Ja.
Welche Vorteile haben denn inklusive Teams? Und die ja. finden wir ja wirklich überall ja. mittlerweile.
Die finden wir immer mehr zumindest.
Ja.
Ob sie dann immer wirklich inklusiv sind oder vor allen Dingen für die Hochglanzbroschüre und das Foto inklusiv, das muss man dann immer noch mal genauer nachschauen, ehrlich gesagt. Ne? Aber jetzt will ich mal nicht zu viel rummeckern
ja.
an der Stelle. Nein, man findet das natürlich schon und das ist ja spannend. Und gerade das, was Uta Menges ja da auch gesagt hat, ne? Also ich meine, das ist das, was ich vorhin meinte, ne? Wenn wir von Fachkräftemangel, wenn wir von der Fachkraft sprechen, haben wir dann auch Menschen mit Behinderung im Blick? Oder haben wir Menschen im Blick, die irgendwie ne, alle Gliedmaßen haben, keine Behinderung haben, vor Kraft nur so strotzen und als Chemielaborant bei BASF arbeiten? Ja, so. Klar, auch das sind Fachkräfte. Aber gleichzeitig eben diesen Begriff der Fachkraft zu weiten, die Vorstellung mal zu weiten und dadurch gleichzeitig dann auch Vorurteile abzubauen und nicht immer darüber nachzudenken, oh Gott, was braucht der möglicherweise alles für Hilfe? Ist der ein Pflegefall? Müssen wir am Ende dem irgendwo, keine Ahnung, was machen? Ja, so. Das sind ja diese Vorurteile, gegen die wir da oftmals anzukämpfen haben, leider heutzutage auch immer noch, obwohl es natürlich auch viele Beispiele gibt von Unternehmen, die da auf einem guten Weg sind. Was haben inklusive Teams? Das ist auch immer so ein bisschen schwierig, weil die Studienlage da auch nicht ganz eindeutig ist. Ne? Aber ich will mal so ein paar Schlagworte sagen. Habe ich ja auch schon genannt. Ne? Krisenfestigkeit
ja.
Ja, ist so ein Begriff. Gleichzeitig aber auch, man sagt ja immer so, weißt du, wenn du schnell vorankommen willst, dann geh alleine. Aber wenn du weit kommen willst, dann geh zusammen.
Guter Satz, ja.
Ja, und das finde ich, das ist so ein, das, da steckt so viel Wahrheit drin in diesem Satz und das lässt sich eben auch auf inklusive Teams. Und wir dürfen uns da nichts vormachen. Ein inklusives Team ist grundsätzlich erstmal anstrengender.
Mhm.
Weil natürlich ist es einfacher, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die zu allem, was du sagst als Chef, immer Ja und Amen sagen.
Total.
So, wie qualitativ hochwertig das allerdings ist, das sei mal dahingestellt. Und wir brauchen ja die Menschen, die manchmal zu Unrecht als Querulanten abgetan werden, aber die eben nochmal diese eine Frage stellen, ob es denn jetzt wirklich richtig ist, so wie es ist. Oder ob man nicht doch nochmal die fünfte Schleife machen muss, bis der Plan, den man entwickelt hat als Team. So, aber am Ende wird ja die Qualität, im besten Fall, wenn es gut gemanagt ist, ne, wird ja die Qualität besser. Und das ist, glaube ich, das, worauf wir hinaus müssen. Und mal ganz unabhängig davon, wie gesagt, wir reden von Fachkräftemangel.
Ja.
Entweder wir nutzen Potenzial, was da ist, und das liegt ja gewissermaßen zwar nicht auf der Straße, das ist jetzt ein blödes Sprichwort an der Stelle, aber es ist ja da, man könnte es nutzen. Es ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwieriger zu nutzen, man muss vielleicht ein bisschen mehr sich darauf vorbereiten, aber am Ende des Tages muss ein Unternehmen sich einfach die Frage stellen, will ich den Fachkräftemangel lösen oder nicht?
Inwieweit kannst du denn nachvollziehen, wenn Chefs, Chefinnen dann doch dreimal überlegen, bevor sie jemanden mit Behinderung einstellen? Nehmen wir mal an, es gibt ja diesen einen Satz, der steht ja ganz oft als letztes bei Stellenausschreibungen. Bei gleicher Kompetenz werden Menschen mit Behinderung bevorzugt.
Ja.
So ähnlich. Guter Satz,
Ich habe noch nie jemanden mit Behinderungen kennengelernt, der diesen Satz richtig gut findet.
Also ich dachte, richtig formuliert hat.
Nee, richtig gut findet. Erstens nehme ich das kaum einem Unternehmen ab, dass sie sich dann auch, wenn es darauf ankommt, wirklich dran halten. Zweitens ist die Frage, was heißt denn bei gleicher Kompetenz? Also welche zwei Menschen haben denn die exakt gleiche Kompetenz? Also das will ich mal sehen. Das wirklich, ganz ehrlich, das Bewerbungsgespräch oder die Bewerbungsgespräche möchte ich sehen, wo am Ende die Personalchefs und Chefinnen da sitzen und sagen, okay, also diese zwei Leute hatten exakt die gleiche Qualifikation. Das ist ja Blödsinn.
Aber der Satz ist gute PR.
Der Satz ist gute PR, aber mehr auch nicht. Ja. So, und ich bin mir mittlerweile manchmal gar nicht mehr so sicher, ist er wirklich gute PR? Weil, ganz ehrlich, ich meine, was wir uns auch nicht, ich meine, wer stellt denn heutzutage wirklich ausschließlich rein nach fachlicher Kompetenz ein? Das ist doch Quatsch, machen wir uns nichts vor. Menschen werden eingestellt nach Sympathie, danach, ob sie mir gleichgesinnt sind, danach, ob ich da Bock drauf habe, ob die Chemie stimmt und so weiter und so fort. Das sind doch die Faktoren. Natürlich zählt auch die Qualifikation, meinetwegen. Aber selbst wenn da heutzutage eine KI vorgeschaltet ist, die das angeblich, ach so, vorurteilsfrei aussortieren soll, funktioniert das ja in den seltensten Fällen, weil wir festgestellt haben, auch KI hat Vorurteile, weil nun mal die Leute, die sie programmieren haben, Vorurteile haben und die Daten, die da eingepflegt werden. Also das funktioniert ja alles so nicht, wie wir uns das immer so gewünscht hätten, ne? So. Insofern, nein, ich finde den Satz, der Satz ist nicht gut. Ich finde den, man kann sich da auch nicht drauf vertrauen. Und vor allen Dingen finde ich, der reicht nicht aus. So, jetzt die Frage, wie gut kann ich das verstehen, wenn Leute sich da oder Personalchefs und Chefinnen sich da schwer tun?
Ich stelle jemanden ein mit Behinderung und merke aber, okay, diese Person bringt nicht die Leistung, die ich mir erhofft hatte, aufgrund diverser Umstände.
Ja.
Jetzt beginnt das nächste Problem für viele, wie gehe ich mit dieser Person um? Wie sage ich es ihr? Wie kommuniziere ich es, ohne behindertenfeindlich zu gelten?
Also ich finde ja, der beste Ansatz ist immer, und das gilt für, interessanterweise habe ich das oft beobachtet, gilt es für ganz viele Beispiele, dass man sich als allererstes mal die Frage stellt, wie würde ich denn reagieren, wenn diese Person keine Behinderung hätte? Also es kann ja auch passieren, dass ich jemanden einstelle, der keine Behinderung hat und auch die Leistung nicht erbringt.
Aber wie dann denkst du, sie glaubt es mir nicht. Selbst wenn ich mich dann so verhalte, kann man immer noch denken, ja, aber sie glauben es mir nicht.
Ja, Moment. Ich meine, klar, du kannst Leuten natürlich immer einen Strick drehen, ne, wenn du es willst. Aber wenn ich jetzt eine Person einstelle und die hat keine Behinderung, dann reagiere ich als Chef ja auch irgendwie. So, und ich könnte ja reagieren, indem ich sage, hey, mir ist da was aufgefallen, können wir uns mal irgendwie zusammensetzen, komm doch mal bitte irgendwie in mein Büro. So, das ist mal der erste Punkt, ne, dass man mal Ruhe schafft, dass nicht alle Leute mithören und so weiter und so fort. Und dass man dann sagt, hey, du, mir ist da einfach was aufgefallen, hier die Arbeit und so weiter und so fort. Und das dann, und dann nicht zu sagen, hey, ich glaube, das liegt daran, dass du eine Behinderung hast, sondern diese Bewertung, die kann von der Person selbst kommen, wenn die Person denkt, okay, ja, liegt eben daran, dass ich behindert bin, ne? Kann sein. Die darf aber nicht vom Chef kommen. So, vom Chef oder von der Chefin darf natürlich der Satz kommen, hey, ich stelle fest, die Arbeit und so weiter und so fort. Wie können wir denn gemeinsam eine Lösung finden? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Ne? Was kann ich dir an die Hand geben? Soll ich dir diese Aufgabe nicht geben? Ne? Soll ich sie jemandem anders auf den, was können wir, da gibt's ja mehrere Möglichkeiten. Die Bewertung, ob das an der Behinderung liegt oder nicht, die kann nicht vom Chef kommen, nicht von der Chefin, dann wäre es behindertenfeindlich, die kann von der Person selbst natürlich kommen.
Aber sie schwingt mit natürlich bei dieser Frage, aber das ist dann auch okay.
Das ist auch okay, aber ich glaube, okay ist es vor allen Dingen, es so anzugehen auf eine empathische Art und Weise. Ja. Ich meine, jetzt ist natürlich die Frage, bist du als Führungskraft, was ist dein Führungsstil und so weiter und so fort? Hast du einen empathischen Führungsstil oder hast du den alte Schule, ne, hier Dings, Dongs, ich hau dir auf die Finger. Das ist ja aber sowieso auch heutzutage ja nicht mehr angebracht. Und ich glaube, dass in einem Unternehmen, wo es einen empathischen Führungsstil gibt, dass das eigentlich kein Problem sein sollte.
Wir haben gerade schon gemerkt, dass es die Kleinigkeiten sind, die manchmal entscheiden. Alleine die Frage, die der Chef dann sozusagen an die Person richtet und so, wie kann ich denn helfen? Man kann da sehr schnell falsch liegen. Das gilt auch für den Umgang überhaupt mit Menschen mit Behinderungen. Auch da hast du ein Kapitel. Leute, hier, lasst uns mal neu denken. Es entscheiden wirklich kleine Sätze darüber, wie ein guter Umgang ist. Kleine Sätze, die eine große Wirkung haben. Und einer dieser Sätze ist, darf ich Ihnen helfen? Ein Satz, den, glaube ich, intuitiv die meisten von uns, wenn wir jemanden sehen, eine blinde Person zum Beispiel, die gerade den Weg nicht findet, sagen würden. Darf ich Ihnen helfen? Der ist total freundlich gemeint.
Ja.
Aber reicht nicht, ne? Er kann schlecht verstanden werden.
Er kann schlecht verstanden werden, wobei ich da immer so ein bisschen aufpasse in meiner eigenen Bewertung. Warum kann er schlecht verstanden werden? Weil jetzt zum Beispiel mir das passieren kann, dass ich diesen Satz an so einem Tag wie heute 30 Mal höre. Ja? Und beim 30. Mal denke ich mir dann irgendwann, ja, well. Und dann fällt meine Antwort vielleicht möglicherweise auch nicht mehr ganz so freundlich aus. Ja? Zumal natürlich da durchaus auch mitschwingt, hey, die Leute trauen mir das nicht zu. Ne? Das ist ja das, was durchaus mitschwingt. Ich bin trotzdem vorsichtig, du merkst es jetzt auch, ja, und in meiner Bewertung dessen, weil das ein sehr spannendes Feld, ich werde da oft nachgefragt, ja, wie ist denn dann der richtige Umgang? Ich finde, wir sind eine Gesellschaft, in der wir die Hilfsbereitschaft sowieso schon viel zu sehr verlernt haben. Die Aufmerksamkeit, mal um sich zu blicken, ja, mal zu schauen, bin ich eigentlich alleine auf der Welt oder
ja,
nicht?
Wir sind alleine auf der Welt. So, wir sind alle alleine auf der Welt.
Ja, und die allermeisten, genau, zurzeit sind wir
alle alleine auf der Welt.
Ich finde, das ist seit Corona auch nochmal spannender geworden oder schlimmer geworden, tatsächlich. Ja. Ja, ich meine, ich als Rollstuhlfahrer erlebe das ja. Ne? Ich bin nun mal darauf angewiesen, dass man mir manchmal Platz macht, wenn man auf dem Gehweg zusammen ist und so. Und ich habe wirklich oft den Eindruck, die meisten Menschen glauben, sie sind alleine auf der Welt. Deswegen, ich glaube nicht, dass wir. Also ich glaube nicht, dass wir in dieser Gesellschaft zu wenig Hilfsbereitschaft oder zu viel Hilfsbereitschaft haben, so rum, ne? Dass wir zu viel Hilfsbereitschaft hätten.
Ja.
Deswegen will ich sie jetzt nicht noch weiter sozusagen runterbringen. Gleichzeitig will ich dafür werben, dass jemand wie ich das vielleicht an einem Tag auch schon 20, 30 Mal gehört hat.
Ja. Aber es geht auch um diesen Satz selber, der mir gestern, ich habe gestern noch die entsprechende Passage gelesen von deinem Buch, dieser Satz ist mir zweimal an einem Tag begegnet. Mhm. Wir haben nämlich eine Hörerin eines anderen Podcasts, den ich mache, bei Wie war der Tag, Liebling? Eine unserer Lieblinge hat geschrieben von ihrer Tochter. Mhm. Und da ging es genau um diesen Satz. Mhm. Und sie sagte, sie mögen diesen Satz nicht. Darf ich Ihnen helfen? Weil er bedeutet, genau das, was du gerade gesagt hast, man traut dir etwas nicht zu. Mhm. Viel besser wäre der Satz, möchten Sie Hilfe? Und mein erster Gedanke war, darf ich Ihnen helfen? Möchten Sie Hilfe? Der klingt doch so gleich. Mhm. Wo ist denn da der Unterschied? Mhm. Aber möchten Sie Hilfe suggeriert eben nicht, ich traue es Ihnen nicht zu.
Ja.
Ja. Und so das fein sind die Feinheiten. Sind die Unterschiede.
Ja, genau.
Und das fand ich sehr augenöffnend.
Ja. Ja.
Weil der erste Blick war, wo ist denn da jetzt der große Unterschied?
Ja, ja.
Möchten Sie Hilfe? Der Satz, den hört sie gerne.
Ja.
Aber nicht, darf ich Ihnen helfen?
Ja, die spannende Frage dabei ist natürlich auch, wer steht im Mittelpunkt? Ne? Weil darf ich Ihnen helfen, stehst du in dem Mittelpunkt.
Mhm.
Du willst helfen.
Ja.
Da ist ja die Frage, warum willst du überhaupt helfen? Das ist ja dann auch eine spannende Frage. Ne? Also ich habe manchmal Situationen, wirklich, ganz ehrlich, da lasse ich die Hilfe zu, mit dem Gedanken, der anderen Person einen Gefallen zu tun. Obwohl ich es selbst könnte und obwohl manchmal die Situation ist, dass durch die Hilfe es viel komplizierter wird für mich. Ja, aber ehe ich das alles diskutiert habe, ne, ist es dann irgendwie vielleicht, dann habe ich vielleicht, ich habe ja auch nicht immer einen guten Tag, ne, dann denke ich mir, ach komm, ja gut, dann hilf mir halt, ne, dann muss ich es halt nachher wieder aufräumen, so ungefähr, ja. Aber die Frage ist ja, warum willst du überhaupt helfen, ne? Also aus welcher Motivation heraus? Und möchten sie Hilfe ist natürlich, genau, wie du sagst, da stehst nicht du im Mittelpunkt, der unbedingt helfen möchte, sondern du fragst, möchten sie, können sie, brauchen sie, ne, wie auch immer.
Ja. Ich habe mir den Satz auf jeden Fall gemerkt, weil ich würde auch nie sagen, möchten Sie. Ich weiß nicht, möchten, sage ich ohnehin ganz selten.
Ja.
Aber den habe ich jetzt drauf.
Den hast du jetzt drauf, sehr gut.
Den habe ich jetzt drauf. Zwischendurch machen wir eine kleine Autorvervollständigung. Du bist ja Autor. Deswegen, vervollständige bitte spontan folgende Sätze. Ist nicht schwer. Das Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist...
Das Rauschen von Wasser.
Oh, warum? Speziell. War witzig, das Wasser.
Ja, weil ich mittlerweile finde, dass das was Magisches hat. Und mich erinnert das an eben den Moment im Schwimmbad natürlich, klar.
Also natürlich.
Da bin ich ja oft. An den Moment kurz bevor ich dann selber reinspringe und dann still ist.
Mhm.
So. Und das hat für mich beim Schwimmen sowas wahnsinnig Magisches. Es gibt oft so Situationen, ne, dann auch gerade im Freibad. Ich meine, ich fahre ja auf, ne, die Leute sehen mich und keine Ahnung. Und dann quatschen manchmal mich auch welche an und dann sitzt du da am Beckenrand und alle sind am Schnattern und so weiter. Da gibt's eine so eine legendäre Situation, wie letztes Jahr im Freibad. Da hatte ich irgendwie dann 4, 5 Mädels um mich herum, alle am Durcheinander schnattern, ne? Alle mir irgendwie in den Ohren gelegen. Ja, wie geht denn das denn jetzt überhaupt mit dir und überhaupt und so weiter? Und wie machst du das denn? Oder überhaupt toll und überhaupt so, ne? Und dann bin ich einfach irgendwann gesprungen und dann war Ruhe. Weißt du so? Und das hat für mich sowas, weißt du, das hat für mich sowas Magisches, weil es gibt für mich in meinem Leben wenig Momente, in denen ich so sehr im Hier und Jetzt bin, wie im Wasser, weil keine Ablenkung ist. Weißt du, ich kann mein Smartphone nicht mitnehmen, was dann tausendmal aufblinkt und mich kann keiner voll quatschen. Ich höre auch nichts, auch wenn jemand am Beckenrand steht und mich ruft, ich höre das einfach nicht. Da ist mir auch dann Rille in dem Moment. Dann ist einfach nur noch, dann zählt nur noch das Wasser und ich. Und das hat sowas wahnsinnig Magisches, finde ich.
Und Schwerelosigkeit. Ein bisschen wie Autofahren, auch, ja. Für dich auch.
Ja.
Beim Autofahren schwimmst du ja bei allem mit.
Ja. Ja.
Okay?
Ja. Absolut.
Was war das für eine Situation übrigens? Du hattest vorhin am Anfang darüber gesprochen, als du, ich weiß, es ist eine längere Geschichte, aber vielleicht hast du eine kurze Antwort für uns, als du fast ertrunken wärst. Also
ja,
wie
das
passierte
war,
das?
Na, das war damals mit meinen Eltern bei Hannover an einem Badesee.
Okay.
Und ich war noch relativ jung und wir hatten noch nicht so viel Erfahrung damit, wie das mit mir und Schwimmen und so weiter und so fort aussehen könnte.
Okay.
Und ich war damals nur mit so einem Bauchreif, sozusagen mit so einem luftgefüllten Reif um den Bauch geschützt. Und wir sind dann da über so eine Eisentreppe, war es glaube ich, sind wir dann da irgendwie so in diesen See rein, meine Mutter vor. Ich dann selber, ich konnte ja Treppen steigen, ich bin ja selber da rein gesprungen und so. Und bin dann irgendwie, bin irgendwie gestolpert oder was, habe irgendwie das Gleichgewicht verloren, bin umgekippt und lag dann in diesem Schilfgestrüpp, in diesen Wasserpflanzen. Und das ging alles so schnell, dass ich das alles überhaupt nicht realisiert habe und dann natürlich irgendwie wie paralysiert dann da unter dem Wasser lag. Es war auch nicht tief, ne? Ich hätte mich irgendwas selber wieder hinsetzen können. Aber was eben Angst mit einem dann macht in solchen Momenten, das ist richtig krass zu erleben. Und ja, zum Glück hat meine Mutter dann natürlich rechtzeitig reagiert.
Mittlerweile deutschen Rekord geschwommen. So,
ja.
Dann das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt.
Ich habe mir noch nie ein Tattoo stechen lassen und ich werde mir auch nie ein Tattoo stechen lassen.
Oh, da bist du so firm. Das weißt du schon.
Das weiß ich. Also das würde mich wirklich schwer verwundern, wenn ich.
Ich habe das Gefühl, mittlerweile hat fast jeder ein Tattoo. Ich habe auch keins.
Ja.
Aber ich finde sie toll.
Ja.
Ich selber traue es mir nicht zu. Also ich will auch keines. Ich finde sie aber bei anderen auch wirklich cool.
Oh. Ja, ich nicht. Das ist eben der Unterschied. Okay. Ja, ich nicht. Ich habe zu Tattoos habe ich wirklich kein gutes Verhältnis. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand tätowiert ist oder halt machen, was er will. Ne? Ich meine, das ist mir auch Rille. Aber mich macht das nicht an. Ich finde das nicht, also
okay.
Mich macht leckeres Eis an oder keine Ahnung, aber Tattoos bei anderen Leuten nicht.
Liebste Eissorte?
Es war lange Stracciatella, mittlerweile ist es Zimt-Zitrone.
Oh, Zimt-Zitrone?
Zimt-Zitrone ist richtig geil, ja.
Das gibt's doch nur in Berlin, wa?
Ich glaube, das gibt's nur in Berlin.
Mittlerweile gibt's überall Verrückte.
Der Nobel-Eis.
Leberwurst-Eis und fast nicht alles. Oh Gott, man übertrifft sich ja auch.
Man übertrifft sich selbst.
Krassesten Kreationen.
Nein,
oder?
Aber also Zimt-Zitrone kurz vor Weihnachten, ich sag's dir, das ist ein Highlight.
Aber es gibt's auch im Sommer.
Aber auch im Hochsommer. Ja, manchmal haben die das aber nicht im Sommer.
Okay.
Dann ist das nicht da.
Ich krieg da nämlich total Bock. Ich bin gar nicht so der Eisfan. Ich bin nur so Joghurt. Ich liebe Joghurt.
Okay.
Ich nehme fast immer nur Joghurt.
Joghurt, ja.
Meinetwegen Joghurt, Aprikose, Joghurt, Kirsch oder auch gut. Aber fast immer Joghurt.
Ja.
Aber Zimt-Zitrone finde ich jetzt gerade.
Zimt-Zitrone ist richtig
so interessant.
Geil. Oder Himbeersorbet mag ich auch gerne.
Na, ist mir zu wässrig. Sorbet finde ich mal zu wässrig.
Zu wässrig, okay.
Ja. Das nächste Hobby, das ich mir schon ausgesucht habe, wird sein.
Du, das nächste. Ich habe überhaupt gar keine Zeit für noch weitere Hobbys. Und vor allen Dingen das Schlimme ist, meine Hobbys, die werden dann, weißt du, ich eskaliere das dann immer so. Ich muss ja immer gleich übertreiben. Ich dachte, Schwimmen wird so ein Hobby. Jetzt ist es irgendwie Leistungsschwimmen geworden. Ich sollte wirklich aufpassen, was ich mir als Hobby vornehme.
Mein letzter völlig überflüssiger Online-Kauf war.
Die allermeisten meiner Online-Käufe sind völlig überflüssig. Es war, glaube ich, die 151 zu Basecap, die ich mir gekauft habe.
Das ist das Lustige. Die Fragen stelle ich ja diversen Menschen, ne? Immer mal wieder so. Und fast alle sagen, fast alle meine Online-Käufe sind überflüssig. Ist das nicht lustig?
Ich bin einfach viel zu viel am Shoppen, weißt du. Ich habe so viele T-Shirts mittlerweile, ich habe so viele Badehosen, Badekappen. Badekappe muss natürlich farblich auch zur Badehose passen. Auf den Trichter bin ich erst kürzlich gekommen. Jetzt fängt das Ganze von vorne an mit den Kombinationsmöglichkeiten. Meine Warenkörbe in den diversen Online-Shops sind auch schon wieder überfüllt. Ich habe noch nicht bestellt. Also es ist einfach der Wahnsinn.
Aber du lässt es auch manchmal noch einfach mal so liegen. Mal eine Nacht drüber schlafen.
Ich lasse es manchmal ein paar Tage liegen. Ja, aber es hilft trotzdem nicht. Da kann ich auch fünf Nächte drüber schlafen. Am Ende bestelle ich es doch, weißt du. Ich bin da ganz, das ist einfach meine Sucht. Irgendeine Sucht muss man ja auch haben.
Ja. Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich zuerst
mich davon gewissern, dass ich auch sicher wieder zurückkomme in die jetzige Zeit.
Ja, verstehe ich. Die jetzige Zeit ist dann doch ganz gut, ne?
Die hat doch auch Vorteile. Ansonsten, ich glaube, ich fände es cool, in die Zukunft zu reisen.
Habe ich mir gedacht.
Aber nur so ein paar Jahre. Jetzt nicht so 150.000 Jahre, sondern so, ich weiß nicht, keine Ahnung, so 20, 30 Jahre, ne? Mhm. Hat die Menschheit es irgendwie in den Griff gekriegt, diesen ganzen Blödsinn, den wir verbockt haben, ja? Kriegen wir die Kurve oder nicht? Das fände ich,
mit was
ich
meinst spannend. Du genau? Kriegen wir die Kurve?
Ja, mit allem. Also mit dem Rechtsruck, mit der Klimakatastrophe, okay. Ja. Mit der Digitalisierung, mit der künstlichen Intelligenz, die jetzt die Weltherrschaft angeblich an sich reißen wird und uns Menschen irgendwie versklaven soll. Ja, so diese Fragen.
Interessant. Du hast vier Sachen genannt. Und das Thema, wo sind wir mit der Inklusion in 30 Jahren? Das hast du
das
nicht
ich
erwähnt.
Nicht genannt, ne? Ja.
Interessant.
Ja. Ja, es stimmt.
Denn das ist doch wirklich interessant. Was ist in 20 Jahren normal oder Alltag?
Ja, ja.
Das ist doch eigentlich die Frage.
Das wäre eigentlich,
die dich beschäftigt, auf das Ziel, auf das du hinarbeitest mit allem. Und daran hast du nicht gedacht bei dieser Antwort.
Nee, siehst du? Weil das irgendwie natürlich für mich Thema ist, gleichzeitig aber irgendwie auch nicht. Und gleichzeitig ich natürlich auch viele andere spannende Themen habe. Und ja, ich bei dem Thema Inklusion, ich bin da so sehr hin und her gerissen. Also es steht ja in meinem Buch auch drin, ne? So meine Bewertung fällt eher durchwachsen aus. Ich kann mich nicht zu einem eindeutigen Urteil hinreißen lassen. Ja, wo stehen wir als deutsche Wirtschaft, als deutsche Unternehmenslandschaft beim Thema Inklusion? Ich finde, das ist sehr durchwachsen. Ich kann leider kein Loblied singen auf die deutsche Wirtschaft, was das Thema Inklusion angeht. Gleichzeitig will ich auch nicht nur meckern. Und das ist ja auch eben das Ziel von diesem Buch gewesen, nicht nur zu meckern, sondern eben auch mal zu gucken, wo sind denn die Menschen, die das Thema mal unternehmerisch angehen, ne? Unternehmerisch im wahrsten Sinne des Wortes, als Menschen, die etwas unternehmen. Und da erkenne ich durchaus positive Beispiele.
Schön. Dann noch, was ich wirklich mag, auch wenn es mir peinlich sein müsste, die sogenannten Guilty Pleasures.
Die Guilty Pleasures?
Ja. Also ich sag's hier rundherum, ich gucke den Bergdoktor.
Ach, sowas. Ja, ich gucke Traumschiff, wenn es jetzt darum geht, was wir gucken.
Auf, das ist aber nochmal eine
und
ganz
Bares,
andere.
Und Bares für Rares.
Aber ich das lieben alle.
Bares für Rares?
Und zwar durch alle Altersstufen.
Ja.
Das ist ja bei Jugendlichen relativ beliebt.
Ja.
Bei TikTok relativ groß.
Ja.
Bares
ja,
für Rares.
Ja.
Damit kriegst du jeden.
Ja.
Was erstaunlich ist.
Ja, ja, das ist
aber
erstaunlich.
Aber das ist Fakt.
Weißt du, ich guck so gut wie nie fern, ja? Und ich habe auch keine Zeit dafür. Und auch diese Menschen, die immer alle Serien kennen. Ich frage mich mal, wo haben die Zeit her? Ne? Ich kenne keine Serie. Ja. Du darfst mich auch nichts fragen. Ne? Das Einzige, was ich gucke, sind Nachrichten, Traumschiff und Bares für Rares.
Ja. Und ganz ehrlich, man guckt wirklich Nachrichten und regelmäßig. Aber es würde auch lang, wenn man nicht so oft Nachrichten gucken würde. Denn was erfahren wir schon in diesen 15 Minuten abends, ohne dass wir nicht leben könnten, ohne dass wir die Welt nicht einordnen könnten?
Ja.
Eigentlich nicht. Ich finde es manchmal so 15 Minuten. Es ist total wichtig, aber es ist bei weitem nicht so wichtig, wie wir denken. Manchmal ist es wichtiger, einen Roman zu lesen in der
Richtig.
Zeit, oder?
Genau. Und ich habe meinen Nachrichtenkonsum tatsächlich auch eingeschränkt mittlerweile. Also ich habe den deutlich zurückgefahren, auch weil es mich einfach teilweise dann auch fertig macht, die Nachrichten mittlerweile. Also ich finde, mittlerweile ist die Welt an einem Punkt, das macht echt teilweise keinen Spaß mehr, sich das so anzuhören. Und ja, genau wie du sagst, es bringt mir für mein jetziges Leben nichts, sondern das, was mir was bringt, ist die Frage, wo kann ich morgen weiterkämpfen für Inklusion, für eine vielfältige Gesellschaft und für eben einen gesunden Menschenverstand.
Erstmal den Menschen sehen, das ist das Wichtige, und nicht Träume ausreden. Mhm. Auch du wolltest mal Polizist werden und auf dem Motorrad Polizeistreife fahren.
Ja.
Du hattest eine Begegnung mit einem Polizisten, der damals ganz gut reagiert hat, ne?
Das fand ich eine sehr coole Reaktion von dem damals. Ich wollte ja Motorradpolizist werden, weil ich dachte mir, das ist die einzige Chance, die ich habe, in der Fußgängerzone legal Vollgas geben zu dürfen. Ne? Das war immer so mein, das ist so richtig geil, so zwischen den Fußgängern, den Durchslalom, ne? Das stellte ich mir dann immer so vor. Und genau, dann habe ich, da war ich noch Kindergartenalter, da habe ich einen Polizisten getroffen mal und wir hatten uns kurz unterhalten. Und klar, es ist natürlich erstmal für so einen Motorradpolizisten irgendwie eine komische Situation, wenn dann plötzlich jemand ohne Arm und Beine, kleines Kind, da kommt. Und seine Antwort war aber, naja, erstmal musst du einen guten Schulabschluss machen. Ja, und fand ich einfach irgendwie so eine coole Geschichte, weil er mir eben diesen Traum nicht ausgeredet hat und weil dieses Träume nicht ausreden so zentral ist, wenn wir dann später darüber sprechen, was Menschen für Berufe erwählen, ja, und was sie sich überhaupt vorstellen, was sie für Berufe erwählen können. Ne? So dieses typische Beispiel, und das gibt es ja bei Menschen mit Behinderungen genauso, dieses typische Beispiel, dass Mädchen sich eben nicht für MINT-Berufe entscheiden, ja, nicht für technische Berufe, weil sie eben das ausgeredet bekommen haben, weil sie nicht träumen durften, weil es keine Vorbilder gibt. Mittlerweile ändert sich das hoffentlich, da gibt es ja auch viele Initiativen dafür. So, aber wenn ich mir dann angucke, wie oft eben Kindern mit Behinderung ausgeredet wird, Astronaut zu werden, Motorradpolizist, Balletttänzerin, Feuerwehrfrau, weiß ich nicht was, dann ist das fatal. Und es geht ja bei Kindern nicht darum, ob sie es am Ende werden oder nicht. Das ist ja nicht der Punkt. Aber wie zentral Träume sind für die Entwicklung von Kindern, das stellen wir ja mittlerweile dann auch fest.
So. Ich weiß, intuitiv sagt man sofort, ganz realistisch, ja, nee, du, das wird wirklich schwer, weil... Genau. Du hast keine Arme, keine Beine, das wird nichts oder so. Ich glaube, wir alle würden intuitiv erstmal das Nichtmögliche sehen. Aber wichtig, träumen lassen.
Ja, aber weißt du, das Realistische hat mich im Leben nie interessiert. Hätte ich mich immer nur ans Realistische gehalten, dann wäre ich bei weitem nicht da, wo ich heute bin. Also ganz ehrlich, dann hätte ich möglicherweise, okay, wie wäre mein Leben ausgegangen? Ich hätte meinen Schulabschluss irgendwie gemacht, okay, das wäre durchaus realistisch gewesen. So, und dann hätte ich irgendwo angefangen, irgendwas zu arbeiten. Ja. Aber es ist völlig unrealistisch, ohne Arm und Beine auf dem Kilimanjaro zu gehen, die Rennlizenz zu machen, schwimmen zu lernen, den deutschen Rekord zu knacken. Also das ist ja völlig unrealistisch. Ich finde, das Unrealistische ist viel, viel spannender und hat für mein Leben eine viel, viel höhere Relevanz. Und deswegen zucke ich oft zusammen. Ich kenne so Geschichten, ne? Menschen haben irgendwie einen Unfall, kriegen eine Behinderung und so weiter und so fort. Dann die Ärztin sagen, dann, du wirst nie wieder laufen können. Das ist realistisch. Das ist die realistische Diagnose. Ja? Mhm. So, wie viele Leute ich heute schon kennengelernt habe, die Dinge können, die sie realistisch betrachtet hätten, nie hätten wieder erlernen dürfen. Mhm. Da muss man sich mal die Frage stellen, was soll das eigentlich mit diesem Realismus immer?
Ja. Du hast von einem kleinen Fan von dir geschrieben, vielleicht ist er mittlerweile gar nicht mehr so klein, es ist Paul.
Paul, ja.
Paul, der auch keine Arme und Beine hatte, der auch mal Polizist werden wollte, mit Motorrad.
Ja.
Und auch Paul hat einen tollen Satz gehört. Weißt du noch, wie der lautet? Ich weiß es nicht mehr.
Was? Paul ist sowieso das coolste Kind, was ich jemals kennengelernt habe, also es geht nichts über Paul.
Wo wohnt der?
Paul wohnt in Lutherstadt, also in Wittenberg.
Ja.
Und Paul ist einfach eine verdammt coole Socke und ist eben auch ohne Arm und Beine geboren und wir haben immer wahnsinnig Spaß. Wir treffen uns viel zu selten, aber wenn wir uns treffen, dann ist das immer sehr cool. Und Paul wollte auch Polizist, ich weiß gar nicht, ob er Motorradpolizist, aber jedenfalls wollte er Polizist werden. Und er hat auch einen Polizisten im Supermarkt mal getroffen. Paul war in dem Alter schon wesentlich selbstbewusster, als ich es war. Ich war ja verschüchtert, mein Vater musste mich dahin tragen, ne? Und mein Vater hat den Polizisten angesprochen. Bei Paul war er selbst, ist er hin, hat gesagt, ich will auch mal Polizist werden. Und tatsächlich, er hat sogar die Handynummer von dem oder die Telefonnummer von dem Polizisten bekommen, mit der Ansage, wenn du mal Bock hast auf ein Praktikum, dann melde dich. Und das hätte sogar, cool. Also der hätte das im Zweifel auch gemacht und so weiter und so fort. Die sind dann umgezogen, das war in Frankfurt, die noch in der Nähe von Frankfurt. Die sind dann umgezogen, mittlerweile will Paul auch nicht mehr Polizist werden.
Nein.
Ist ja jetzt auch gar nicht so relevant. Aber trotzdem, die Reaktion des Polizisten ist natürlich total cool. Und ich finde, der Unterschied, der ist ja einfach schon mal richtig krass. Und da sieht man, wir sind... Und das ist was wir uns durchaus auch immer wieder mal, auch bei aller Kritik, die ich ja durchaus auch immer, auch durchaus mal scharf äußere. Mhm. Weil ich immer denke, wir als reichste Nation der Erde, als eine der reichsten Nationen der Erde, als Bundesrepublik Deutschland, die wir vor Jahren die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben haben, ja, die Umsetzung immer noch nicht hinkriegen, sodass wir von der UN gerügt werden. Also man darf viel Kritik äußern. Das finde ich in Ordnung und das mache ich auch sehr scharf. Und gleichzeitig finde ich, darf man, wenn man zurückblickt, auch mal feststellen, dass wir durchaus auf einem Weg sind, wo sich auch Dinge entwickeln. Und allein dieser Unterschied zwischen dem Polizisten, der mir gesagt hat, du brauchst erstmal einen guten Schulabschluss, und der zu Paul gesagt hat, dann eine Generation im Grunde genommen später, zu Paul sagt, wenn du mal Bock hast, ein Praktikum zu machen, dann melde dich. Allein der Unterschied ist doch schon cool.
Das ist super. Und das ist auch Vorbild für jeden von uns, was Reaktionen angeht.
Ja, sich einfach mal zutrauen. Ne? Ist einfach mal sich auch, weißt du, wir haben manchmal habe ich das Gefühl, wir stehen uns mit unserem Perfektionismus so ein bisschen im Weg.
Ja,
und um die Frage von vorhin, ich habe sie nicht richtig beantwortet, ne? Habe ich Verständnis dafür, wenn Personalchefs und Chefinnen, ne, wenn die Hemmungen haben? Ja, ich habe Verständnis dafür, wenn ihr es zum ersten Mal macht. Aber ich habe kein Verständnis mehr, wenn ihr das zweite Mal oder das dritte Mal mit dieser Idee oder dieser Frage konfrontiert werdet. Weil ganz ehrlich, sorry, beim zweiten oder dritten Mal können wir alle dazugelernt haben.
Und viele werden das auch getan haben.
Das hoffe ich doch schwer.
Janis, danke dir für die Begegnung.
Sehr gerne.
Es war spannend, einfach mal wieder eine andere Perspektive einzunehmen, mal wieder über andere Dinge nachzudenken, die sich vielleicht nicht so in den Vordergrund drängen für ganz viele. Und vielleicht die allerletzte Frage noch.
Ja.
Und da wirst du eine Antwort drauf haben. Darf man auch Späße mit einem Kollegen machen, der behindert ist?
Man sollte und man muss sogar, bitte.
Was ist dein Liebster?
Mein Leben hat weder Hand noch Fuß.
Ich danke dir ganz herzlich. Du hast geschrieben über die aktuelle Situation im Joballtag hier bei uns in Deutschland. Du hast mit vielen ExpertInnen gesprochen, wie die sehen. Du hast auch von ihnen Neues erfahren und auch neue Einblicke erhalten.
Ja.
Und hast darüber geschrieben in diesem Buch All Inclusive, wie wir Job und Alltag barrierefrei machen. Es gab viele Denkanstöße für uns. Hat sich für alle gelohnt, glaube ich, jetzt zuzuhören. Tausend Dank.
Großartig. Vielen, vielen Dank auch.
Und bis die Tage wieder.
Danke, bis die Tage.
Janis McDavid hier in SWR 3.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Vor gar nicht allzu langer Zeit, da lebten auf einer Insel vier Könige.
Hallo!
Ja, okay, die Insel ist Mallorca.
Hey! Palma! Palma de Mallorca!
Da gab es den Schlagerkönig, der sein eigenes Reich verabscheut hat.
Putzfraueninsel, ätzend.
Da war der König, der dem Tod so oft ins Auge gesehen hat, dass er sich für unsterblich gehalten hat.
Hände hoch, Gesicht zur Wand.
Ich glaube nicht daran, ans Sterben, ne?
Und da waren die zwei Könige der Nacht, die sich gegenseitig immer überbieten wollten und dadurch steinreich geworden sind.
Die Rivalen, die Todfeinde, die beide in ihren Türmen hocken und immer sich so gegenseitig anschauen und belauern aus den Türmen heraus.
Diese Geschichten klingen vielleicht wie ein Märchen, aber sie sind alle wirklich passiert. Ich bin Jakob Baumer und das hier ist Based on a True Story, die Könige von Malle. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Das ist kein Urlaub. Das ist ein Wahnsinn.